Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Tim, heute Premiere ohne Oliver. Olli ist kurzfristig krank geworden und kann leider heute nicht, aber wir wollen trotzdem eine Folge aufnehmen, denn wir haben einen wunderbaren Gast heute, der selbst auch Podcaster ist, Whisky-Liebhaber und noch gar nicht so lange auch Markenbotschafter für eine höchst interessante Marke. Und ich freue mich, dass Lukas hier ist von Starward Whisky. Herzlich willkommen.
Hallo Tim, danke, dass ich da sein kann. Freue mich. Also natürlich gleich Premiere, die erste Folge ohne Olli ist natürlich auch schwierig, aber ich versuche ihn halbwegs vernünftig zu ersetzen.
Du weißt ja im Endeffekt schon, wie es läuft bei uns. Du hörst ja unseren Podcast schon echt lange.
Ja.
Ich habe letztens irgendwann überlegt, okay krass, du hast auch irgendwann sogar unsere Sample-Sets gekauft, ne?
Ich habe Sample-Sets bei euch gekauft. Ich habe auch, also wenn man ganz ehrlich ist, bin ich durch euch auch zum Fasttag-Forum gekommen.
Ach krass.
Und daraus ist auch aus dem Fasttag-Forum eine Freundschaft entstanden mit jemandem bei mir aus der Heimat, mit dem ich dann heuer noch nach Schottland gehe. Also ihr habt das so ein bisschen Grundsteine gelegt.
Oh, das freut mich gerade sehr. Ja. Olli natürlich auch, wenn er hier sein könnte.
Ja.
Sehr cool. Lass uns direkt mal drauf anstoßen. Wir sitzen nämlich heute mal wieder in einer Bar und zwar in der Schauwaldbar in Leipzig. Cheers. Und wir haben uns gerade erstmal schön zwei Negronis bringen lassen. Ah, immer wieder ein Vergnügen.
Läuft.
Wunderbar, wunderbar. Erzähl doch aber mal ein bisschen schon mal über dich. Wo kommst du her? Die Leute hören bestimmt, du klingst nicht so wie ich. Dieses Ostdeutsche ist da nicht so.
Na, eher wir nicht, ja. Ich bin Franke, aber nein. Ich bin der Lukas, ich bin der Markenbotschafter für Starward, australischer Whisky aus Melbourne. Ich bin inzwischen 27 Jahre alt und bin eben in dieser Rolle jetzt in Deutschland unterwegs, stelle meine Brennerei überall vor. Und hat jetzt einfach gepasst, wunderbar. Ich war in Leipzig, ihr hattet Zeit und deshalb bin ich jetzt heute hier. Whisky-Nerd, seitdem ich legal Whisky erwerben kann und eventuell auch vorher, aber das ist ein anderes Thema.
Okay.
Und ja, Leidenschaft zum Whisky und jetzt irgendwie Hobby zum Beruf gemacht.
Das klingt fantastisch. Du nimmst auch selber Podcasts auf, habe ich gesehen.
Ja.
Ab und zu.
Ab und zu, ja.
Ich habe mich natürlich so ein bisschen vorbereitet, weil du hast ja noch ein anderes Hobby.
Ich habe noch ein anderes Hobby, das ist nämlich der American Football. Und da habe ich eben auch einen Podcast eben. Aber wenn man jetzt sagt, Whisky ist nischig, da ist es noch nischiger. Ich rede über College Football, also nicht mehr NFL, sondern nur über College Football. Und beim College Football dann auch nur noch über eine Conference, nämlich die Big 12, zusammen mit zwei Freunden. Und also wirklich das Nischigste vom Nischigsten, aber...
Okay, welche Mannschaften sind da so dabei? Kennt man da was?
University of Texas at Austin, also die Texas Longhorns,
ja.
Oklahoma Sooners, Texas Tech Red Raiders, Kansas State Jayhawks, also wirklich College-Teams.
Ja.
Im Grunde die Vorstufe von den Spielern, die dann irgendwann mal in die NFL kommen. Und deshalb...
Das sind die früher in der Highschool geil gespielt haben, dadurch Stipendien bekommen haben und jetzt quasi für die Unis spielen dürfen.
Für die Unis spielen dürfen und sich dann so wieder beweisen dürfen, dass sie später in die NFL dürfen.
Ja.
Wenn man überlegt, dass von den Highschool-Spielern gerade mal 1% eine College-Stipendium bekommt und 1% davon nur in die NFL weiterkommt, ist das unfassbar, was da auch für eine Verengung eben in der Spitze da am Ende ist.
Ja.
Und ja, super nischig, macht wahnsinnig viel Spaß.
Das glaube ich.
Man merkt vielleicht, wenn ich mich für irgendwas interessiere, dann steige ich relativ tief ein und relativ übertrieben und intensiv.
Dann wird gleich rumgenördet, sehr gut, sehr gut.
Ja.
Nein, das ist ja auch cool. Ich habe gerade nur überlegt, du hast recht, ne? Wenn du dazu überlegst, wie viele Highschools gibt es in den USA und da gibt es, weiß ich nicht, wie viele Footballteams schon pro Highschool. Und das ist ja ganz anders als bei uns. Dort funktioniert es ja so, dass wirklich pro Woche ein Spiel ansteht, immer am Freitagabend meistens, dass dann die Highschools schon gegeneinander spielen. Es wird ja auch dieser School Spirit ganz anders gelebt.
Definitiv.
Das Ganze geht noch krasser dann im Endeffekt in den Colleges weiter. Die Leute flippen ja aus und das ist ja eine Institution. Also man geht da ja wirklich hin, weil es auch einfach Sozialleben ist und natürlich ist es einfach nur dieser Team-Spirit und man steht halt voll und ganz hinter seinem Team, ne?
Das definitiv und es ist auch nochmal auf dem College-Level und auch Highschool-Level noch eine ganz andere Intensität wie in der NFL.
Ja.
Weil dein College-Team kann nicht umziehen. Also, dass eine Universität einen Standort wechselt, passiert schon mal nicht.
Ja, ja.
Und dadurch, dass du in den meisten Fällen ja selbst Student an dieser, also erstmal Schüler an der Highschool warst oder später dann auch Student an der Uni warst, um Fan zu sein, hast du auch eine ganz heftige Verbindung zu dieser Universität, zu diesen Menschen, zu dem Team und macht das Ganze so spannend und auch so verrückt an manchen Stellen dann. Da gab es relativ einschneidende Veränderungen in den letzten Jahren. Gerade zum Beispiel war nicht erlaubt, dass College-Spieler während der Uni Geld verdienen. Die durften kein Geld verdienen. Also das hat sich dann geändert. Das nennt sich jetzt Name, Image, Likeness. Also sie dürfen praktisch mit ihrem Namen und ihrem Bild jetzt Geld verdienen. Und das hat natürlich in so eine Sportart relativ viel Veränderung reinbekommen. Dann hast du, wenn du reiche Abgänger deiner Universität hast, die da natürlich auch wollen, dass dein Team besonders gut ist, da gibt es Sachen, die sind nicht ganz richtig. Wenn dann 18-Jährige aus der Highschool Verträge bekommen über mehr Geld als First-Round-Picks in der NFL, dann ist das nicht ganz so easy. Wenn dann diese Verträge noch platzen, es gab jetzt gerade so einen Fall eben, da hat ein Highschool-Quarterback einen Vertrag unterschrieben über 11 Millionen Dollar über 4 Jahre. Genau.
Was?
Ja, also auch nicht, dass du sagst, es ist der Über-Quarterback aller Zeiten, sondern da haben sich einfach zwei Uni-Fanschaften gegenseitig hochgesteigert.
Ja.
Und dieser Vertrag ist dann kurz vor, ja, bevor er an der Uni enrolled wäre, also
eingeschrieben,
geplatzt.
Ja.
Und mit diesen 11 Millionen, also wenn man vergleicht, der First-Round-Quarterback letztes Jahr aus dem Draft für den Pittsburgh Steelers hat in seinem Rookie-Vertrag, der auch über 4 Jahre geht, verdient er 14,3 Millionen Euro.
Ja, na klar, im Studium, ja. Ganz entspannt.
Genau.
Und aber da frage ich mich, wo kommt die Kohle her? Das ist alles privatwirtschaftlich
das
quasi.
Das ist privatwirtschaftlich, das sind einfach reiche Booster, Menschen von der Uni abgegangen, die wollen, dass die Uni Erfolg hat.
Ja.
Denen, ja, die dann halt Kleinigkeiten haben, die halt dann Geld übrig haben, was oder Normalverbraucher nicht hat, die dann einfach sagen, es macht mir jetzt nichts, wenn ich da mal 11 Millionen verbrenne, weil nur, dass der kommt, heißt doch nicht, dass er gut wird oder der Heilsbringer oder sonst irgendwas. Ja. Ganz spannendes Feld und oftmals ziemlich crazy.
Wie kommt man als Franke dazu?
Ja, also ich hab selbst gespielt.
Okay.
College Football, ich bin in dem Bereich auch als Schiedsrichter unterwegs. Und einfach eine Faszination, klar, über die NFL, dann in der NFL Lieblingsspieler gefunden.
Ja.
Darüber dann an die Uni gekommen, darüber dann eben meine Longhorns für mich entdeckt. Und
ich habe es gerade schon gesehen auf dem Telefon, das Hintergrundbild.
Ja, genau.
Direkt das Bild von den Longhorns, sehr gut.
Ja, das kann ich aber nicht vorlesen, weil das ist ein Spruch, den praktisch die Oklahoma Sooners noch ein bisschen beleidigt.
Okay.
Deshalb ist das relativ schwierig. Ja, es zeigt praktisch die Uhrzeit und egal wie viel Uhr es ist, Oklahoma
stinkt ab.
Stinkt ab.
Sehr gut, sehr gut.
Warum kann Texas nie in den Ozean fallen? Weil Oklahoma, genau.
Sehr gut.
Genau. Das ist cool. So, dazu.
Also hast du also schon ein bisschen Erfahrung mit dem Podcasten, das ist wunderbar. Und wie oft macht ihr das so?
Wöchentlich, während der Season.
Ach, ihr seid ja krass.
Wirklich jede Woche einen Spielbericht über die Woche davor, über diese, es waren bisher 10 Teams, die nächste Saison sind 14 Teams.
Ja.
Und in der Offseason dann ein bisschen entspannter für den Draft, ein bisschen auch so rum Vorbereitung. Wir haben jetzt die Woche mal eine Bold Prediction Folge gemacht, wo wir uns Zuhörer gefragt haben, was sind so eure heftigen Takes für die nächste Season?
Ja.
Und haben darüber ein bisschen diskutiert und dann vielleicht alle 2 Wochen während der Offseason und sonst während der Season jede Woche.
Ach krass, sehr cool.
Ja.
Wahnsinn.
Wahnsinnig viel Freude.
Und du hast selber hier gespielt, auch für Uni oder?
Normales Sportteam. Also wie andere zum Fußball gehen, bin ich zum Football gegangen. Deshalb, bei mir in der Heimatstadt in Bamberg. Und genau.
Abgefahren. Sehr cool. Und du hast hier, ich kann die ganze Zeit gar nicht weggucken. Also müsst ihr euch vorstellen, wir sitzen hier in der Schauwaldbar, in der Schaubühne Lindenfels in Leipzig-Plagwitz. Und hier steht ein Tisch, der komplett vollgestellt ist mit Star Wars Flaschen. Also es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Flaschen,
die auf dem Tisch stehen. Vielleicht habe ich übertrieben.
Vielleicht hat er ein bisschen übertrieben. Nein, aber Auswahl ist ja gut. Wir müssen ja
richtig. Wir werden natürlich sicher nicht alle heute leeren. Das ist der Plan Nummer 1.
Ja.
Wir müssen alle leer sein. Deshalb habe ich auch ein paar Flaschen in voll mitgebracht, dass wir das auch wirklich
sehr gut.
Uns ein bisschen anstrengen müssen. Nein, ich habe unsere normale Range mitgebracht, der natürlich für so ein Event mit euch zwei dann noch ein bisschen Single Cask und auch ein, zwei Fassbröbchen für zukünftige Fässer und um da ein bisschen euch auch die Möglichkeit zu geben, alles mal zu probieren, was ihr möchtet. Das ist genau das. In dem Fall bist du zu alleine, das heißt, du musst jetzt doppelt so viel trinken.
Das überhaupt nichts. Ich hatte ja den Dry January.
Muss man nachholen.
Ich bin fit.
Richtig.
Ich bin fit.
Ja, die Leber muss ja was zu tun bekommen.
Sehr gut. Nein, cool. Was würdest du denn empfehlen? Lass uns gleich mal, also du hast hier, die Range ist ja riesig. Wollen wir vielleicht mal, willst du uns kurz mal überhaupt erklären, Star Wars, wir hatten schon mal eine Folge über Star Wars, da haben Olli und ich mal was probiert gehabt, hatten ein bisschen drüber gesprochen, fanden das super interessant, einfach aus dem Grund auch, weil ganz viel mit Fässern gespielt wird, weil es auch mal was ganz anderes ist. Australischen Whisky hatten wir noch nie gehört, so großartig. Ich glaube, mal einen neuseeländischen Whisky haben wir mal gehört, hatten wir mal auch probiert. Ich glaube, Omara Vurian oder sowas, ich weiß nicht, so ein ganz komischer Name. Aber sonst hat man damit ja relativ wenig Anknüpfungspunkte. Und ich habe immer auf der Website von The Whisky Exchange damals, habe ich die Flaschen gesehen und ich fand die einfach vom Design so geil. Ja. Und dachte mir so, krass, ja. Aber es war mir halt immer zu teuer, dort irgendwie zu bestellen, weil die waren auch relativ hochpreisig damals noch.
Wir waren in UK ein bisschen früher als in Deutschland, deshalb waren die da schon ein bisschen bekannt. Deshalb finde ich in UK auch mein Kollege finde manchmal noch so Schätze, wo er mich da ein bisschen mit aufzieht, weil ich einfach nie die Chance, als überhaupt die Chance hätte, in Deutschland diesen Schatz zu finden, weil es gab ihn einfach noch nicht.
Genau.
Wir sind eine, wie du schon gesagt hast, eine Brennerei aus Australien, aus Melbourne, um genauer zu sein, und wir wollen eben auch australischen Whisky machen. Wir wollen keinen schottischen Whisky nachbauen. Wenn man in unsere Regale schaut, es gibt genug gute, herausragende schottische Brennereien.
Ja.
Wir brauchen nicht noch einen an irgendeinem anderen Punkt auf der Welt, die versucht, schottische Whisky nachzumachen. Ja, wir sind Single Malt, aber wir wollen eben ein australisches Produkt haben. Das heißt, für uns steht von vorne bis hinten Australien im Vordergrund. Und was ist in der Welt weitergetragen als Australien, als australische Weine?
Ja.
Und deshalb ist bei uns die Philosophie, wir reifen alle unsere Whiskys ausschließlich in australischen Weinfässern.
Okay.
Rotwein, ganz großer Schwerpunkt, aber auch Starkweine, australische, die es eben auch gibt, die eine tolle Story haben, eine tolle auch eigene Geschmacksnoten. Und das ist eben, was uns eben auszeichnet. Dazu nur australische Gerste, alles relativ lokal bezogen. 90% unserer Zutaten stammt aus einem Radius von 2 bis 8 Stunden Fahrzeit vom Entstehungsort bis in die Brennerei.
Krass. Ich meine, Australien hat ja auch andere
Australien hat andere Entfernungen, das definitiv. Das definitiv, da haben wir in Melbourne einfach einen Vorteil, dass wir da wunderbar gelegen sind.
Ja.
Dass wir mit Yarra Valley und Barossa Valley zwei der weltführendsten Weingegenden, eben gerade Barossa Valley für den Shiraz, direkt vor der Haustür haben.
Ja.
Und was die Rotweine angeht, reifen wir eben auch nur ausschließlich in australischen Shiraz, Cabernet und Pinot Noir Fässer. Die aus französischer und amerikanischer Eiche.
Ja.
Das liegt darin begründet, dass die Weingüter diese zwei Holzarten verwenden.
Okay.
Und australische Eiche relativ dünn gesät ist.
Gibt es australische Eiche?
Es gibt einige Bäume auf Tasmanien, aber nicht mehr ansatzweise für ein Weingutreich, geschweige denn für eine Brennerei.
Ja.
Das ist genau. Es gäbe da schon Bäume. Wir hätten natürlich auch australisches Holz. Wir könnten auch sagen, wir reifen Eukalyptus.
Wäre das legal?
Ja, wäre bei uns in Australien legal möglich.
Okay.
Problem ist nur, du kriegst aus Eukalyptus kein Fass gebaut. So hartes Holz, so spröde, dass du es gar nicht in die Fassform bekommst.
Es würde brechen wahrscheinlich beim Biegen. Also auch bringt wahrscheinlich auch heiß machen nichts, weil ja die Temperaturen sowieso heiß sind. Wenn das dann noch wäre,
das ist ein extrem hartes Holz und damit hast du kaum Möglichkeiten, da irgendwas zu bearbeiten. Das wäre natürlich noch australischer, aber das geht leider nicht.
Ja. Das wird das Holz im Endeffekt importiert?
Das Holz wird importiert.
Aus USA.
Genau, aus Europa oder USA, entweder schon hier gebaut, also oder in den USA schon gebaute, fertige Fässer, gibt aber auch Weingüter, die ihre Eigenküferei haben, also die wirklich das Holz nach Australien importieren, selbst lagern, selbst trocknen und dann selbst die Fässer bauen.
Ja, ich kenne mich mit australischem Wein gar nicht so aus, aber was ich kenne, ist halt Penfolds, riesengroßes Business im Endeffekt, die werden ja sich ihre eigenen Fässer irgendwie bauen zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen.
Also große Teile, die kaufen auch Fässer zu, aber große Teile bauen sie selbst. Anderes Weingut ist Yalumba, das ist das älteste Familienweingut in Australien, die bauen auch, haben eine Eigenküferei, war noch für uns immer in unserer Geschichte relativ wichtig, weil wir halt mit ihnen gelernt haben, was für Fassspezifikationen brauchen wir, damit sie mit unserem Spirit funktioniert.
Aber wenn man so einen Partner an der Hand hat, ist ja und selber quasi noch ganz jung ist und dann gemeinsam das aufbaut und wächst, ist ja total cool dann.
Ja, definitiv. Wir sind 15 Jahre alt, also wir haben noch keine ewig lange Story.
Ja.
Brennerei gibt es jetzt seit 15 Jahren, wir produzieren seit 13 Jahren.
Okay. Was war in den zwei Jahren dazwischen? War quasi Aufbau, Experiment.
Aufbau, ja. Location finden.
Ja.
Ist einfach von der Gründe von Starboard an sich durch unseren Firmengründer David. Mhm. Und dann eben, ja, und auch Mitarbeiter Nummer 1, also der erste Angestellte war auch so, dass die sich das erste Mal getroffen haben, Dave und Sam, als Dave das Gebäude ausgesucht hat.
Ach, witzig.
Das war ein alter Qantas-Hangar am Flughafen von Melbourne.
Ja.
Und hat eben gesagt, also hat von Sam vorher gehört, also weil er, wo er seine ersten Experimente gemacht hat, eben was Gerste anging, was Hefe anging, hat er einfach beim Kauf, haben die erzählt, hey, wir haben da auch jemanden, der ist da super interessiert, der braucht auch sein eigenes Bier und so weiter. Connectet euch doch mal, ich glaube, ihr habt eine ähnliche Philosophie.
Ja.
Und dann war es so, dass die sich wirklich das erste Mal getroffen haben an diesem Hangar. Die Geschichte sagt, die sind gemeinsam das erste Mal über die Schwelle getreten. Und das war im Grunde der Startschuss. Und dann haben die zu zweit angefangen zu produzieren, eigene Wege gebaut. Wir sind eine tropische Brennerei. Also wir haben tropische Bedingungen. Und da ist ja, was man jetzt in andere Brennereien rascht, immer relativ Jim Swan involviert gewesen. Und der war bei uns zwar nie involviert, aber witzigerweise haben Sam und Dave dieselben Schritte gemacht, die er auch bei anderen tropischen Brennereien macht.
Okay.
Dieselben Ideen hatten sie auch. Also wir sind von dem System her, wenn man vergleicht, was Cavalan angeht, was Pandaren angeht,
ja,
was da anders gemacht worden ist. Wir haben ähnliche Dinge, die auch in diese Richtung gehen, ohne dass wir jemals da Kontakt gehabt haben. Das ist einfach nur irgendwann über die Zeit aufgefallen, hey, der hat das so und so gelöst. Wir haben das auch so gelöst, aus dem und dem Grund.
Ja.
Er hatte genau denselben Punkt, nur wir sind einfach nie in Kontakt getreten.
Na, wenn man sich tatsächlich, glaube ich, damit beschäftigt und auch merkt, wie so ein Fass arbeitet,
ja,
wie sich der Spirit dann nach einiger Zeit bei der Temperatur, bei der Luftfeuchte und so weiter verhält.
Auch was das Wash angeht, was unseren Rohstoff immer angeht, ja, von der Produktion her.
Ja.
Genau.
Das glaube ich schon, dass man das dann relativ schnell auch mitbekommt. Ne?
Definitiv.
Ja. Aber kostet natürlich erstmal so ein bisschen Trial and Error, ist sicher auch dabei gewesen.
Absolut, immer.
Ja.
Immer.
Und konntest du mal einen richtig alten probieren? Ich sag mal jetzt, weiß ich nicht, so aus der Anfangszeit?
Ja, also ich war im September in der Brennerei und konnte dort eben Whisky aus den ersten Monaten der Produktion probieren. Eine Vollreifung in einem australischen Apera-Fass.
Mhm.
Apera ist ein australischer Starkwein, der produziert wird wie Sherry.
Da gab es auch mal eine Abfüllung, ne?
Das steht hier.
Sehr gut.
Ja. Single Cask.
Ach, das ist die wir mal...
Das ist das Single Cask. Das ist ein Apera Single Cask.
Und die hatten wir, glaube ich, im Sample Set mal drin.
Das war... Also,
oh, ich weiß es nicht.
Was ich von euch hatte, war ein Ire auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall kein Starboard dabei, das weiß ich.
Aber ich
glaube... Nee, ja, gibt es auch zum Beispiel im Solera, unsere, ja, Abfüllung. Da ist auch Vollreifung in Apera-Fässern.
Okay.
Und... genau, zurück zu dem Fass. Das ist 12 Jahre alt, hat inzwischen knapp 70% Alkohol und geschmacksprofilmäßig Uroma-Schrankwand.
Schwierig. Olli und ich sind ja auch Eichenmänner eigentlich, aber manchmal kann es auch ein bisschen es viel sein, ne?
Richtig. Bei unserem Klima und bei den ganzen Bedingungen, ja, ist einfach irgendwo der Moment, wo einfach nicht mehr geht, wo,
ja,
du einfach am Maximum bist. Und
was macht man mit so einem Fass dann?
Genau, das haben wir auch gefragt. Das war, was sie uns BAs gefragt haben, was würdet ihr mit dem Fass machen? Du kannst es als Einzelfass nicht rausbringen.
Ja.
Aber eigentlich ist es auch zu schade, das jetzt in einem großen Wetting als Top-Off zu benutzen.
Ja.
Wo es wahrscheinlich wunderbar funktionieren würde.
Ja.
Aber es ist auch schade, irgendwie so deine ältesten Bestandteile dann irgendwie da mit reinzugeben, die dann zwar, ja, irgendwo auch verloren gehen.
Ja.
Deshalb war die Entscheidung erstmal kurzfristig, wir lassen es liegen und nur noch die BAs dürfen es trinken.
Sehr gute Entscheidung. Woran ich gerade denken musste, ist auch so ein bisschen das Ganze, was bei Armagnac und Cognac gemacht wird, dass das Ganze dann in Glasballons abgefüllt wird,
ja,
und dann stehen lassen. Weil was du ja hast, also was ja passiert ist, ist im Endeffekt, dass die Tannine ja auch, ja, richtig krass da reingegangen sind.
Ja.
Und wenn du es vom Wein kennst, dann ist es ja so auch, dass sehr tanninhaltige Weine extrem lagerfähig sind. Und das Zeug, wenn du das jetzt einfach in einem bunt voll gefüllten Glasballon stehen hast,
ja,
über viele, viele Jahre, ich glaube, das wird genial. Ja,
glaube ich auch. Das, ja.
Die Tannine, die können da noch ein bisschen arbeiten, das setzt sich alles. Und ich glaube dann auch, dieses krass Holzige könnte dann nochmal, weiß ich nicht, fehlt mir auch die Erfahrung, aber das könnte so ein Ding sein, was irgendwie 100 Jahre stehen kann.
Ich schick's unseren beiden Masterblender mal.
Naja, wenn die ja sowieso auch, wie gesagt, mit Wein ganz viel, ja, spielen, dann kann man ja auch Techniken aus, jetzt nicht Whisky, aber zum Beispiel Weinbrand, den verschiedenen,
ja,
mit anwenden.
Ja.
Könnte ja, ja da durchaus, definitiv, funktionieren, ne?
Definitiv. Ja, Klima ist auch ein guter Punkt. Bei uns ist eben so, wir haben eine Intro-Share von 6-12%.
Uha. Ja. Die müssen schnell raus.
Die müssen schnell raus, deshalb wird unser Whisky eben, ich sage immer auch, nie alt werden.
Ja.
Deshalb auch eben dieses Geschmacksprofil von Uoma Schrankwart nach 12 Jahren. Wir haben zwei Wüsten, die unser Wetter in Melbourne sehr heftig beeinflussen. Mhm. Die eine ist für die meisten Menschen offensichtlich das Outback.
Ja.
Sehr heiß, sehr trocken. Kommt eben aus dem Norden diese Luft. Und auf der anderen Seite haben wir in Melbourne noch im Süden eine zweite Wüste. Mhm. Die nennt sich Antarktis. Und die bringt uns sehr kalte, sehr feuchte Luft nach Melbourne.
Das heißt, da muss es ja immer richtig knallen.
Ja. Wir haben ein Phänomen, das nennt sich Four Seasons in a Day.
Ja.
Weil wir Temperaturschwankungen von 20 bis 30 Grad innerhalb von 20 Minuten haben.
Was?
Im australischen Sommer nahezu täglich.
Das heißt, du musst immer eine dicke Jacke und kurzen Hosen mitbringen.
Die Bewohner von Melbourne haben es irgendwie optimiert, als ich im September dort war. Ich hatte 25,5, das war mein heftigster Sprung innerhalb von 10 Minuten.
Ja.
Und die haben diesen Zwiebellook so optimiert.
Ja.
Also mir als Zentrallook, ich kam überhaupt nicht mit zurecht. Ich habe auch nicht verstanden, warum die sich plötzlich angezogen haben und 2 Minuten später habe ich es dann gespürt.
Ja.
Die haben das irgendwie schon anders im Gefühl gehabt. Also die sahen, ja,
die sehen
echt,
das
die sahen aus, die sahen 5 Minuten aus wie Hochsommer.
Ja.
Und 10 Minuten später aus wie tiefster Winter.
Ach krass.
Ich habe es überhaupt nicht begriffen, bis es mich getroffen hat.
Ja.
Ziemlich, ja.
Da kannst du ja immer so direkt die Touris ausmachen.
Ja,
so.
Definitiv. Definitiv. Ich bin auch immer frohen Mutes abends ohne Jacke los, wenn mir einfach viel zu warm war.
Ja.
Ja, und dann frierend heim, aber es.
Naja. Ja.
Ich hab's überlebt.
Ja, sehr gut.
Überlebt.
Die lachen mich so an.
Richtig.
Wollen wir mal einen trinken?
Würde ich sagen.
Mal probieren. Was empfiehlst du denn?
Ich würde sagen, wir starten. Da wir heute, also, ich hatte auch noch keinen Whisky, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Nee.
Starten wir nicht. Mal völlig easy einfach mit unserem Leftfield rein.
Wunderbar.
Da lernen wir unseren Brennereicharakter auch am schönsten kennen. Und dann machen wir das.
Ich bin mal so frei.
Ich wollte gerade sagen, wenn du mir die Ehre erweist.
Soll ich oder willst du?
Schenk du. Ach
komm, das musst du machen. fürs Gefühl. Ich habe es ja aufgemacht. Mm. Also, schöne Korken auch. Ich mag ja, ich habe mir ja. Ein Auto gekauft, was schwarz mit schwarz und schwarz ist. So ganz schwarz mag ich halt echt gerne. Sehr cool, sehr cool.
Ja. Kunststoffkorken bei uns liegt einfach auch.
Was? Ach, Kunststoff, ich habe verstanden. Kohlenstoff.
Kunststoff.
Ja,
Kunststoff.
Ja.
Ich versuche es deutsch. Verdammt. Ich versuche meinen Akzent etwas mehr rauszunehmen.
Nein, alles gut. Das passt.
Kunststoff einfach aufgrund des langen Weges. Und wenn du so weit weg bist von den Kork-Anbaugebieten, dann bekommst du nur die High-End-Ware. Und deshalb haben wir dann es relativ schnell,
so.
Schnell gelassen, auf echten Kork zu setzen und haben deshalb Kunststoff. Wenn ihr ältere Abfüllungen von uns findet, dann ist es auch noch die Kombination aus oben Holz, dann Kunststoff.
Ja.
Und inzwischen ist es aus einem Guss.
Ja, ja.
Kann auch nicht abreißen.
Abgefahren. Okay, das war gerade so ein bisschen flexibel, was ich in der Hand hatte.
Ja. Kann ich abreißen, aus einem Stück gegossen ist, was in der heutigen Zeit alles geht.
Ja. Ja, sag mal, in Australien auch Cheers?
Ja, in Australien sagt man Cheers, ja.
Cheers.
Sehr Cheers. Gut.
Ja. Cheers, mate.
Good day, mate.
Alter. Frucht?
Ja.
Das ist ja ein Fruchtkorb.
Das ist ein Fruchtkorb. Das ist Fruchtbonbon Fruchthoch 3000.
Ja.
Du hast zum einen diese Beerigkeit eben aus den Weinfässern.
Ja.
Und du hast im Leftfield auch relativ schön unseren Brennereicharakter, der mich, den ich stark mit der Banane empfinde.
Banane? Aber ja. eine Banane in der Konsistenz eines Apfels.
Ja, eine frische Banane.
Eine frische Banane.
Eine richtig frische Banane. Jetzt keine Banane, die schon ein halbes Jahr rumliegt, sondern eine frische Banane. Ja.
Weil da wären nämlich meine Alarmglocken sofort angegangen, da hätte ich wieder hingestellt. So, alte Banane. Ah. Nee. Ja, aber das ist... Es hat da hast du recht. Aber definitiv eine schöne frische Banane.
Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal unser Wash im Glas hatte, war mein erster Gedanke Bananenweizen.
Ja, krass.
Wir machen da ein bisschen paar Sachen anders, also wirklich paar Sachen anders. Zum einen verwenden wir ein PLL-Malz.
Okay.
Also ganz leicht angeröstet, da ist ein bisschen Schokoladennoten mit dran.
Was ja aber schon wieder fast traditionell ist.
Für Australien, ja.
Ja, auch für, ich meine, in Schottland hat man früher auch Ale-Malz verwendet.
Früher,
ne? Nicht Pale Ale, aber ja.
Jetzt nicht mehr.
Ja.
Und was noch anders ist, wir verwenden nicht nur Destillationshefe, sondern auch eine Bierhefe.
Mhm.
Eine IPA-Hefe. Dazu eine lange Fermentationszeit mit 90 bis 120 Stunden.
Sehr schön.
deshalb wird es halt so tropisch auch, deshalb kommen so viele tropische Früchte. Mhm. Und genau das ist dann eben das, was sich dann eben auch im Wash eben durchzieht, im Spirit durchzieht.
Ja.
Und am Ende dann eben in Kombination mit Rotwein bei uns im Glas.
Abgefahren. Also echt schöne Nase.
Leftfield noch die Besonderheit, das ist ein Produkt, das gibt es nur bei uns in Europa.
Ja.
Und deshalb ist es auch nur französische Eiche, was da verwendet worden ist.
Okay. Also französisches Rotweinfass im Endeffekt wahrscheinlich irgendwie.
Französische Eiche, australisches Rotweinfass.
Ah.
Genau. Ah. Genau, ah. Das ist immer dieser Ding, was viele immer so auch bei unserem Fort ist. Da steht American Red Wine Barrels drauf. Da denken immer alle, es ist amerikanischer.
Ja, ja.
Es geht nur darum, Holz.
Was ist das für Holz?
Holz.
Ja.
Rotwein, immer australisch.
Okay.
Immer.
Okay.
Wir importieren keinen Rotwein, weil das macht gar keinen Sinn.
Ja, das ist ja, ja, ich wollte gerade sagen, das wäre ja.
Und das ist ja auch Quatsch. Das, was bei uns so viel Spaß macht, dass wir diese kurzen Wege in die Weingüter haben und dass unsere Fässer auch frisch verwenden können.
Ja.
Und frisch heißt bei uns, wir haben innerhalb von 24 Stunden
nach der Entleerung des Weines. Ihr seid ja auch so ziemlich die einzigen.
Es gibt einen anderen Ort auf der Welt, wo es ähnlich heftig funktionieren könnte.
Südafrika.
Okay, zwei. Südafrika und Napa Valley. Das wären die zwei Orte, wo es auf der Welt auch funktionieren würde, dass du so schnell Rotweinfässer herbekommst.
Ja, Argentinien vielleicht noch. Aber sonst ist dann schon durch.
Klimamäßig meine ich jetzt auch, was du Temperaturschwankungen hast und so weiter.
Ach so, ja. Ja, das stimmt.
Genau.
Ja, Napa Valley ist natürlich, die machen auch tolle Sachen.
Genau.
Ja, absolut. Das stimmt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Na dann.
Aber jetzt haben wir so viel geredet, und jetzt trink du erstmal.
Ich probiere mal, ne?
Weil Podcast, wenn nur einer redet, ist immer schwierig. Also wenn keiner redet, ist schwierig, so rum. Wenn einer redet, ist okay.
40 Volumenprozente?
Ja.
Für den ersten genau richtig.
Für einen Starter vom Alkohol genau richtig.
Ja.
Oh, cremig. Aber genau. Und, aber trotzdem nicht lusch, also nicht lasch, dass du jetzt sagst,
nee.
Der passiert nichts. Also der fühlt sich nicht an wie 40%.
Er fühlt sich an tatsächlich ein bisschen mehr.
Ja.
Ist dann tatsächlich ein bisschen pfeffrig auf der Zunge.
Ja, hat eine schöne Würze dabei.
Ja.
Französische Eiche bedingt eben, die ist einfach ein bisschen mehr auf der würzigen Seite.
Und wenn jetzt unten ist, also ich dachte erst kurz so, okay, fast kein Abgang, aber jetzt, der kommt mit einem bisschen Versatz. Und bleibt dann schön ölig und wird dann so hinten auf der links und rechts auf den Zungenflügeln, wird er dann schön vanillig irgendwie. Also ich hab so im Abgang aber erst, am Anfang gar nicht.
Hast du recht, richtig? Ja,
ja.
Finde ich auch so.
Sehr cool.
Easy Drinking Stoff, weißt du?
Ja, geht immer.
Schmeckt jedem, sprichst du auch natürlich auch Whisky-Trinker an, also Trinker an, die jetzt nicht unbedingt im Whisky-Bereich sich normal bewegen.
Das stimmt.
Ja, auch mit der Rotwein-Aromatik holst du halt einfach sehr viele Menschen ab, die sagen, okay, Whisky geht gar nicht. Das ist so.
Ja, ja, klar.
Ist einfach so. Du hast mit dem eine herausragende Mixability. Wenn wir gerade über Negroni reden, machen Boulevardier.
Ja.
Du kriegst diese Rotwein-Aromatik noch mit rein. Du kannst alle klassischen Bourbon-Drinks damit machen.
Auf jeden Fall.
Das macht viel Spaß.
Das glaube ich. Und ich musste gerade auch sofort irgendwie an Barbecue denken. Also wenn du mit den Leuten draußen stehst, so eine Flasche einfach mit hingestellt, jeder nimmt sich, wie er will.
Ja.
Ist nicht zu überfordernd.
Nein.
Wie du schon sagst, easy drinking.
Easy drinking und auch,
Ja, sehr cool. Warum Left Field?
Left Field kommt aus dem Baseball, der Term. Out of Left Field. Also was Unerwartetes, was... Out of Left Field hast du normalerweise kriegst du keinen Homerun mehr hin.
Ja.
Und wenn trotzdem, also beziehungsweise du kriegst den Ball nicht mehr zurück. Keine Ahnung, ich habe Baseball so viel Ahnung, wie man merkt. Also ich Football ja, andere amerikanische Sportarten so gar nicht meins.
Inselbegabung.
Ja, Inselbegabung, sehr gut. Das trifft es ganz gut, ja. Kommt aus dem Baseball, dieser Term, eben Out of Left Field, was Unerwartetes. Das ist so ein bisschen die Idee hinter der Namensgebung.
Ist Baseball ein Ding in Australien?
Nicht, ja. Gibt alle Sportarten überall. Quasi. So ist es nun mal.
Okay.
Also auch eine der seltsamsten Sportarten überhaupt ist Australian Rules Football. Das ist eine Mischung aus Basketball, Volleyball, Football, Fußball. Genau, so habe ich auch geguckt.
Bitte was?
Wir waren, als wir dort waren, das ist sogar ein Feiertag. Wenn da das Finale ist, also vergleichbar Super Bowl, ist ein nationaler Feiertag. Also der Finale im Australian Rules Football ist wirklich ein nationaler Feiertag, wo alles stillsteht, ist immer Montag. Krass. Und wir waren, als wir in Melbourne waren, war gerade das Halbfinale.
Okay.
Und dann hat uns Star Wars da eben Karten besorgt und hat uns alle dahin gekarrt. Und wir haben uns das angeguckt. Es war eine Wahnsinnsstimmung. So 95.000 Mann, glaube ich, in einem Stadion, das kreisrund ist, also wirklich kreisrund ist. Ja. Das Spielfeld ist auch kreisrund.
Ja.
Ich habe von dem Sportart wenig verstanden. Gut, aber...
Aber hat es wenigstens Spaß gemacht,
zuzusehen? Wir hatten super viel Spaß. Ja. Super viel Spaß, das Zuschauen, das Erlebnis, die Stimmung in dem Stadion, die Leute miteinander.
Ja.
Die haben dann auch irgendwann mitbekommen, okay, das sind laute Ausländer, die keine Ahnung vom Sport haben. Wir haben dann im Grunde jeder unseren eigenen aus der Reihe vor oder hinter uns, der uns irgendwie versucht, gerade die Regeln zu erklären. Crazy Sportart. Also die dürfen irgendwie dribbeln, dann sieht es aus wie Basketball, dann dürfen sie baggern wie beim Volleyball, dann wird getackelt wie bei Rugby oder Football. Es wird geschossen, es ist irgendwie, wenn selbst die Punkte habe ich nicht verstanden. Crazy Sportart. Für den nächsten Besuch bereite ich mich vorher vor und schaue mir vorher Spiele an. Aber ja, auch das ist Australien.
Ja, aber das ist cool. Ich mag also solche Sportarten, wo man keine Ahnung hat, wie es funktioniert, sind ja auch immer interessant. Ich weiß noch, als ich in den USA war und das erste Mal Lacrosse gesehen habe, da hatte ich auch keine Ahnung, was ist das? Hey, okay, jetzt haben die hier diese langen Stöcker und kurzen Stöcker vorne mit einem Netz dran, einen kleinen Ball irgendwie, und dann haben die trotzdem solche Paddings wie beim beim Football und solche Helme, aber noch so krasse Visiere, und hast du nicht gesehen?
Ja,
und
ja.
So, was ist denn das jetzt? Was
sind auch ziemlich krasse Sportler. Ja. Also das ist oft so, wenn es mal ein Lacrosse-Spieler in die NFL schafft, dann sind das meistens richtig heftige Typen.
Ja, weil die halt viel schneller sind als alle anderen.
Richtig. Ja. Was Kurzsprints angeht, gab es mal einen Wide Receiver von, der war bei den Patriots eine Zeit lang, bei den Buffalo Bills, Chris Hogan hieß er, glaube ich, der war ziemlich große Nummer im Ding, und ja. Und bei diesem Australian Rules Football ist es auch so, dass da so viele Basketballspieler, die es nicht in die NBA geschafft haben, dann dort landen. Und der beste Spieler überhaupt ist auch ein Amerikaner, 6'6 groß, also 2 Meter irgendwas, gebaut wie so ein
Tight End. Ich kann sagen, 6'6 ist groß, ich bin 5'9.
Ja, 5'7, glaube ich. Genau.
Das ist cool.
Gebaut wie ein Tight End und
abgefahren. Nee, sehr cool. Aber zurück hier mal zum Left Field. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn der wirklich ein bisschen im Glas ist und der hat jetzt von mir ein bisschen Handwärme bekommen, macht er nochmal schön auf.
Ja, dann macht schon auf. Kriegt ein bisschen Ding mit dazu, kriegt eine Substanz.
Ja.
Und da ist auch, wo ich sage, was halt bei den australischen Rotweinen super viel Spaß macht. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Weingüter benutzen die Fässer, um ihren Wein eine Struktur mitzugeben.
Ja.
Die wollen die Tannine haben, um eine Weinstruktur zu schaffen.
Ja.
Also um eine Struktur, dem Wein eine Struktur zu geben. Macht mega viel Freude, weil die ziehen uns die Tannine raus und lassen alles andere zurück.
Ich wollte gerade sagen, Tannine habe ich hier fast gar nicht.
Nein.
Ich habe überhaupt nicht dieses klassische Mundwüsten-Ding, das dir alles zusammenzieht. So ein bisschen auf der Zunge ist es leicht trocken, ja. Aber es geht tatsächlich eher in die cremige Richtung.
Richtig, es geht in die cremige Richtung. Warum auch? Wir haben ein sogenanntes Wet Fill. Wir haben keinen Chard, ja, aber 80% unserer Fässer sind Wet Fill. Wet Fill heißt für uns...
Nasse Fässer.
24 Stunden nach der Entleerung des Weines ist spätestens Spirit im Fass.
Ja, okay.
Fass wird entleert, kommt bei einer Brennerei am Nachmittag an, wird mit Wasser ausgespült, um die Traubenreste rauszubekommen. Also gar nicht, um den Wein jetzt rauszubekommen, sondern wirklich, damit keine Traubenreste im Fass übrig bleiben, und werden belegt. Und die Weingüter selber charen ihre Fässer kaum. Also gar nicht oder ganz, ganz wenig.
Ja, so ein bisschen.
Das heißt, du hast gar keine Holzkohleschicht innen drin.
Ja, okay. Ja, erhitzt werden die ja vorher auf jeden Fall, sonst kannst du es ja nicht biegen, aber dann nicht nochmal extra die Holzkohleschicht.
Genau.
Ja,
okay. Genau, und selbst wenn wir ein Charing machen, das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn uns Penfold anruft, hey, wir liefern euch nächste Woche 300 Fässer, dann schaffen wir das nicht ganz zu befüllen auf einmal.
Ja.
Dafür sind wir zu klein. Dann gehen wir her und machen ein Charing, was im Grunde eher ein Heavy Toast ist.
Okay.
Einfach nur, dass es fast trocken ist, dass da nichts passieren kann, dass es fast nicht kippen kann, dass es nicht anfangen kann zu stocken, wie auch immer.
Also stellt er nicht die Fässer hin und füllt die mit Wasser, dass die quasi feucht bleiben?
Nein, dann werden die eben kurz erhitzt, also wenn auch selber Prozess, wenn dann eben kurz als Ganzes getoastet und werden dann...
Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich, ich hatte jetzt im Kopf, okay, werden die dann extra dafür auseinandergebaut?
Nein.
Die
werden ausgespült, klar. Ja. Dann nimmst du teilweise dann schon den Deckel mal raus.
Mhm.
Aber es wird ausgespült und wird dann wird dann im Ganzen getoastet.
Ja.
Also ein Toasting ist ja im Grunde nichts anderes, wie schmeißt es das Fass kurz in den Backofen.
Ja, einmal heiß machen, bitte. Genau. Einmal heiß machen, bitte. Es wird hier rundherum gerade ein bisschen laut. Ich glaube, die haben hier so einen krassen Blender.
Klingt danach, ja, weil ich habe erst kurz überlegt, ob es Milchschaum ist, aber das ist, glaube ich, ein Blender.
Ah, dann wäre es tatsächlich...
Dann wäre es eine richtig krasse Milchschaummaschine.
Nee, dann täte mir tatsächlich die Kaffeemaschine fast leid. Wenn es so laut ist, dann weiß der genau, irgendwie halten die es falsch. Am Milchschäumer.
Ja.
Ja, wollte gerade sagen, hier, dein Negroni, das Eis ist fast geschmolzen.
Du, ich komme gar nicht dazu.
Das ist ja auch in Ordnung. Wir haben ja auch genug andere leckere Sachen hier.
Das hier auf jeden Fall.
Auf dem Tisch stehen. Wo du gerade sagtest, ihr schafft es gar nicht ganz, wenn ihr so 300 Fässer mal bekommt. Wie viel produziert ihr im Jahr?
Wir produzieren knapp 400 bis 500.000 Liter im Jahr aktuell.
Rein Alkohol,
also kleine schottische Brennerei.
Ja. Aber schon eine ansehnliche Menge.
Eine gute Menge, das definitiv. Die Nachfrage ist auch da. Wir haben jetzt gerade aktuell knapp 14.000 Rotweinfässer liegen.
Also, Halleluja.
Also damit auch die meisten Rotweinfässer, keine andere Brennerei der Welt hat so viele Rotweinfässer wie wir.
Krass.
Aber das ist auch unser Steckenpferd.
Ich wollte gerade sagen, dann lass uns gleich mal noch zwei Rotweingläser bestellen.
Definitiv.
Ja.
Und deshalb ja. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir nur eine 7000 Liter Wash Still und eine 3500 Liter Spirit Still haben, dann ist das relativ beeindruckend, was die da aus der Brennblase rausholen.
Ja, und die Brennanlagen, sind die irgendwie europäisch, schottisch oder sind die
Frilli.
Auch?
Italienisch.
Italienisch.
Ja. Okay. Ist aber so, wenn man so alle jüngeren Brennereien anschaut, die auf dem Markt sind,
ja,
dass Forsyth klar immer noch Marktführer ist, aber trotzdem die jungen Brennereien meistens auf Frilli zurückgreifen.
Ja.
Einfach weil die Lieferung schneller ist. Ist am Ende des Tages so.
Ja, und ich glaube.
Ist nach einem klassischen Vorbild gebaut. Es ist eine klassische Pot Still nach schottischem Vorbild.
Ja.
Bisschen andere Art und Weise, weil die Australier immer eine andere Brennblase gebaut haben.
Mhm.
Und auch so Fun Fact: Ihr seht auch unsere Brennblase, bzw. unsere allererste Brennanlage auf der Solera-Flasche.
Sehr cool.
Da ist sie auch in klein drauf.
Ja.
Ist mit einem wassergekühlten Leinarm, deshalb halt ein bisschen der Spirit ein bisschen eben noch weicher.
Ja, sieht fast ein bisschen niedlich aus, wie sie drauf steht.
Ja, das ist auch gemacht, also das Abbild wirklich unserer allerersten Brennblase.
Okay.
Und das war eine gekaufte.
Und, wollte gerade sagen, das
war eine Equipment hat sich dann nochmal
genau
geändert. Also es wurde immer nach demselben Prinzip gebaut,
ja,
aber sie wurde größer. Also wir haben nicht gleich mit der großen angefangen, wir hatten früher eine kleinere Brennblase und haben eben nach gleichem Vorbild jetzt im letzten Upgrade war 2021, wo wir dann jetzt auf aktuelle Niveau gekommen sind.
Okay, cool.
Genau.
Aber macht sich ja dann trotzdem sicher irgendwo im Geschmack bemerkbar? Ich bin ganz ehrlich,
mir ist es noch nicht aufgefallen.
Obwohl, wenn ihr Weinfässer, die haben ja auch relativ...
Ja, also wirklich vom Brennereicharakter auch im Fasslager, wo wir ein bisschen verglichen haben,
ja,
da hat sich nicht die Welt getan. Bin ich ganz ehrlich. Plus... Das, was wir in Deutschland gerade haben, ist auch alles auf derselben Brennblase. Also da ist doch keine Veränderung.
Wirklich. Ah, okay.
Da ist alles
das noch
das Gleiche.
Noch ja.
Das kann vielleicht in Zukunft ein bisschen anders noch werden, aber vom Brennereicharakter hat sich da nichts geändert.
Ja, okay. Du hast vorhin schon gesagt, beim New Make, wir haben so diese helle oder junge Banane noch. Was findet man denn sonst noch im New Make?
Ein bisschen Papaya, relativ Grasigkeit, klar.
Mhm.
Schöne Schokolade eben auch dabei, bisschen Erdbeere, Beeren eben, die auch da schon ein Stück weit mitspielen, aber natürlich dann erst mit dem Rotwein überhaupt vertieft werden.
Multipliziert sich dann wahrscheinlich so ein bisschen.
Ja, genau.
Okay, sehr cool.
Genau.
Rauchig?
Nein.
Auch nicht angedacht für Experimente?
Auch nicht angedacht für Experimente, beziehungsweise gar nicht möglich. Wir haben da ein bisschen dieselbe Situation wie bei uns in Deutschland, dass es zwar Torf da ist, aber nicht abgebaut werden darf.
Ah.
Also in Deutschland haben wir auch nur, ich glaube, jetzt zwei Brennereien, eigentlich eine Brennerei, die mit deutschem Torf arbeiten darf. Einfach weil gar nicht abgebaut werden darf bei uns. Es gibt nur noch ein Moor, das in Deutschland abgebaut werden darf.
Okay.
Ohne Australien ist da gar nichts möglich abzubauen.
Ja.
Umweltschutzgründe. So Moore speichern relativ viel CO2.
Ja.
Und die will man eben nicht freisetzen.
Ja.
Und deshalb gibt es da eigenes. Es gibt Experimente, wo wir mit Rauch spielen. Aber da holen wir uns dann Rauch durch die Fässer. Indem wir einen Exhaler-Finish machen.
Ah, okay.
Genau, indem wir praktisch unseren normalen Whisky, unseren Rotwein fast gereiften Whisky, dann in Ex-Eiler-Fässer nachfinischen.
Okay, ja. Das
ist dann unser Unexpeded.
Uha. Ich habe nämlich gerade gesehen, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ja. Dachte ich mir, da steht doch Pietet, was will der?
Genau, genau.
Nee, okay.
Aber auch dieses Wortspiel unexpected.
Verstehe ich jetzt auch. Ja, sehr gut. Aber wo du gerade sagst, du in Deutschland auch kein Dorf, ist ja wirklich so, wir haben hier in der Nähe eine kleine Brennerei, das ist die Schlossbrennerei Neuenburg.
Mhm.
Machen auch coolen Whisky und auch der Brenner macht auch ganz viele andere Sachen.
Mhm.
Und der importiert nämlich, hat nämlich keinen Bock auf irgendwie rauchiges Weiermann-Malz, was nach Speck schmeckt. Was du ja ganz.
Es ist halt Buchenholzkohle.
Genau, was ja seine Berechtigung hat, ja, und was auch ist geil halt ist.
Bei uns Tradition. Es ist auch das. Also es gibt diese eine Brennerei eben bei uns, die haben, die beziehen ihr Malz, also die deutsches Dorf, das wird in der Nähe von Bremen gestochen.
Ja.
Dann wird es in Belgien gemälzt, weil sie in Deutschland niemanden gefunden haben, der es mälzt.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Der bezieht nämlich auch für seinen rauchigen Whisky nicht von Weiermann oder irgendeiner anderen deutschen Mälzerei. Der muss das in Belgien bestellen.
Ja.
Der kriegt nur Torfmalz aus Belgien. Anders funktioniert es gar nicht.
Da gibt es eben belgische Torfmalze, das wirklich mit belgischem Torf. Es gibt eben, ja, genau.
Okay. Ja, abgefahren.
Ist abgefahren, ist auch eine Welt für sich. Und
ja, man muss es ja auch nicht machen unbedingt. Ja. Ich meine, also
warum importieren andere große deutsche Brennereien ihr Malz aus Schottland, wenn sie rauchig brennen wollen?
Ah.
Aus genau dem Grund.
Ja, Odenwald. War das? Ja, ich erinnere mich. Warte mal, hab mir das mal angeguckt.
Mhm. Genau, weil die eben auch keine Freigabe bekommen haben, da noch
was abzubauen.
Beziehungsweise derjenige, der das zuerst gemacht hat, hat da relativ schnell ein Patent drauf gemacht.
Okay.
Und hat es mit dem Belgischen zugemacht, dass praktisch da gar kein anderer ran kann. Mhm. Und hat halt dann nicht gezuckt, als die das Geld rausballern wollten.
PGH, würde ich sagen.
Yep.
Schade, schade. Mhm. Also mein Glas ist leer.
Ich habe noch Wasser drin, aber ja.
Oh, oh.
Auf welche Richtung hast du denn Lust?
Auf welche Richtung habe ich Lust? Rotwein.
Rotwein. Wollen wir mal Shiraz auf Steroide probieren?
Richtig gerne. Ich mag Shiraz. Shiraz, wenn ich richtig gehe, ist in der neuen Welt das, was bei uns hier Syrah wäre.
Genau.
Im Endeffekt die gleiche Traube.
Yes.
Jetzt kann ich auch mal ein bisschen rumnörden. Yeah. Hier bei uns eher dunkle, erdige, kräftige Weine. In der neuen Welt extrem fruchtig und verspielt.
Aber auch dunkel.
Ja, dunkel auch natürlich dunkel. Auch, ja. Aber so in Richtung viel dunkle Frucht, auch ein bisschen Lakritz und sowas.
Ja. Ist genau so. Was wir jetzt nämlich im Glas haben, ist unser Octave Barrels.
Uha. Octaves sind 80, 60?
100 Liter Fässer in dem Fall.
Okay.
Darf man mit dem Octave jetzt nicht wirklich so wörtlich nehmen, den Begriff Octave?
Ja.
Bezieht sich darauf, dass eine Vollreifung in 100 Liter Shiraz-Fässern.
Okay.
Jetzt, dieses Label bedarf der Kunst, es richtig zu lesen. Es ist nämlich Wein von Yalumba, das ist das Weingut.
Ja.
Der Wein, der vorher in den Fässern lag, nennt sich The Octavius. Ist die High-End Shiraz-Linie von denen.
Okay.
Der liegt bei uns die Flasche zwischen 100 und 200 Euro.
Uha.
Also die Flasche Wein. Also jetzt nicht der Whisky, der ist günstiger.
Okay.
Hat auch mehr Alkohol, hält länger.
Auch selten.
Es ist, hat nur Vorteile.
Ja.
Barossa ist das Tal. Also da liegen eben diese Weinteller. Shiraz, klar, der Wein, 100 Liter Fässer, Octave Barrels.
Krass.
Besonderheit.
Schönes Label.
Dankeschön. Besonderheit, es ist eben, dieses Fass wurde von Anfang an auf 100 Liter gebaut.
Mhm.
Yalumba ist eben eins dieser Weingüter, die eigene Küferei haben.
Ja.
Die bauen für den Octavius die Fässer komplett selbst auf 100 Liter von Anfang an und wir können es innerhalb von 4 Stunden nach der Entleerung direkt übernehmen.
Okay.
Das ist auch das genau, was sie abgefüllt wurden, genau ein Vintage. Es sind genau 80 Fässer gewesen, die eben dann genau so genommen worden sind, innerhalb von 4 Stunden zu uns gekommen sind, belegt worden sind und jetzt haben wir die Abfüllung bei uns hier stehen.
Oh, schöne Nase.
Yes. Yes.
Der ist ja echt cool. Also da kommt ja auch wieder Frucht ohne Ende, aber diesmal ist es richtig dunkel und intensiv. Junge, das muss erstmal auseinanderklamüsern.
Ja, mit denen kann man sich auch richtig schön beschäftigen.
Ja, ich stelle mir gerade vor, das ist so ein Kandidat tatsächlich auch für das 1920 Blendersglas.
Ja.
Yes. Wirkt nicht ganz alt trotzdem, also hat noch, ist echt spritzig.
Ja, er ist auch, wenn du jetzt unseren kompletten Tisch anguckst, der Jüngste.
Echt?
Ja, liegt aber auch einfach an 100 Liter Fässern.
Ah, 3 Jahre.
Ja, also bisschen über 3 Jahre. Ja. Also grundsätzlich sind wir immer zwischen 3,5 und 4,5 Jahre. Was die Rotweine angeht, das ist für uns einfach das Maximum, was die Rotweine, also was die Fässer schaffen.
Ja.
Alles drüber wird zu intensiv in jede Richtung.
Ja.
Deshalb sind so 4,5 Jahre kurz vor die 5 unser Maximum. Hier durch die 100-Liter-Fässer natürlich nochmal kürzer, weil einfach nochmal intensivere Reifung stattfindet. Was die Apera-Fässer angeht, die ich schon vorhin angesprochen habe, die sind ein bisschen älter, die sind zwischen 5 und 6 Jahre Maximum alt. Wir haben zum Beispiel, wir haben 4 Bourbon-Fässer im Lager liegen, also jetzt noch 2. Wir hatten 4 Bourbon-Fässer im Lager liegen.
Hat die anderen 2 die Firma Kirsch?
Nein, die Firma Kirsch hat davon leider gar nichts.
Schade.
Das 1 ging in der Abfüllung, über die nachher wir nochmal reden können, über unser Vitalis.
Ja.
Und ein anderes war für ein Whisky-Bar in Melbourne abgefüllt.
Ah, okay.
Die haben das komplette Fass genommen.
Ja.
Und da war es so nach 8 Jahren das Maximum für uns.
Okay, aber ja, vor allem, das sind halt die klimatischen Bedingungen, wenn ich mir einfach Bourbon angucke, ne, wenn du da solche alten hast, ist dann halt irgendwann auch nicht mehr geil. Nee. Und dann musst du dem einfach Rechnung tragen und das ist dann halt auch,
ja.
Ich meine, aber du hast ja irgendwie
den Faktor viel länger gebraucht, um an dem Punkt zu sein, dass wir sagen, okay, jetzt ist es am Apfelmoment,
ja,
als es bis Rotwein fast braucht.
Na, weil vorher, wenn dann Bourbon drin war vorher tatsächlich, dann ist ja schon viel mehr rausgewaschen, als genau, wenn nur ein Rotwein drin war, weil der hat ja viel weniger Alkohol, damit wird weniger Extrakt
aus dem Fass gelöst. Der Rotwein zieht uns nur die Tannine raus und lässt alles andere zurück.
Ja.
Und das können wir halt mit dem Whisky komplett rausziehen.
Ja.
Das ist halt der schöne Punkt. Das macht halt das, was so viel Spaß macht, mit diesen Fässern noch zu arbeiten.
Ja.
Und warum unsere beiden Masterblender auch beide gelernte Winzer sind.
Mhm.
Also wir haben super viel Wissen über Rotwein, klar, müssen wir auch.
Mhm.
Aber unsere beiden Masterblender, Charlie und Jared, sind beides gelernte Winzer. Die kommen beide aus der Weinindustrie, cool, die dann darüber dann in die Spirits reingekommen sind, Whisky reingekommen sind und ja. Und vielleicht auch ganz geile Projekte haben für die Zukunft, wo sie dann wieder Wein und Whisky kombinieren möchten.
Ja, ich hatte ja auch immer, ich habe ja Bock eigentlich mal so ein Wein- und Whisky-Tasting, dass man halt wirklich immer diesen Wein, natürlich irgendwie nur zum Probieren wenig und Whisky wenig, aber dass man wirklich mal merkt, okay, wie funktioniert das gemeinsam und wo findet man die Aromen von dem einen in dem anderen. Ich habe das zum Beispiel mal mit dem Highland Park 18 gemacht. da wurden für ein Bier, Harvestoon 18 heißt das dann, also Harvestoon heißt, glaube ich, die Brauerei und Ola Dub heißt das Bier. Das ist Schweröl, heißt das irgendwie auf, keine Ahnung.
Also irgendein Stout dann wahrscheinlich.
Genau, und das ist ein richtig dunkles, cremiges, extrem fettes Stout. Das wurde nachgereift in einem Highland Park 18 Fass. Und das beides zusammen hat wunderbar funktioniert, weil das halt einfach Hand in Hand ging. Ne? Wie der große und der kleine Bruder haben die sich gefreut.
Ich bin immer zu langsam, aber Thilo macht auch ganz geile Projekte ab und zu. Thilo Schnabel.
Schnabels ihrer?
Ja.
Okay.
Der hat ab und zu mal so Finishes im Bier, im ehemaligen Whisky fassen so.
Ja, stimmt. Der hat ja teilweise, glaube ich, sogar immer mal die Fässer von den Nachbarn und so. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, das findest du ja auch jetzt, keine Ahnung, selbst die großen, wenn du hier anguckst, Offermann Edition mit dem Stoutcast oder Teeling, die jetzt auch viele Stoutcasts mal rausgebracht haben und die tatsächlich richtig lecker sind, nicht komischerweise, aber coolerweise. Dann hast du Jameson, die haben dieses Stout-Ding rausgebracht, das machen ja relativ viele, also auch so andere Fässer und nee, das ist lecker, funktioniert gut, aber wie gesagt, Wein liegt ja auch irgendwo, finde ich, auf der Hand, weil wenn du auch so, jetzt sind wir zwar wieder bei traditionell, aber wenn du so schaust, was war denn in vor allen Dingen UK damals vorhanden? Definitiv. Und es waren nun mal Port, Sherry und Weinfässer.
Ja. Ja,
also natürlich haben die extra diese Port- und Sherry-Fässer bauen lassen. Und das
für den Transport, richtig, ja.
Im Endeffekt ist es ja sogar eine britische Erfindung, Port und Sherry.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir in Australien diese Starkweine haben, also wie Apera und, genau, oder Tawny. Weil einfach die Briten überall Sherry und Port trinken wollten.
Genau. Die haben das ja extra für sich, für diese Transportwege, haben die den Wein aufspritten lassen, damit der haltbarer wird.
Ja.
Ja, das ist die ganze Geschichte und deswegen ist ja eigentlich Sherry und Port eine fast britische Erfindung.
Sag das bitte, bitte fall im Sommer nach Jerez und sag das in Jerez genauso.
Ja klar. 100 pro sagen die noch nicht mal was dagegen.
Ja. Also, was ich dir nicht empfehlen kann, ist, wie unser Firmengründer nach Schottland zu fahren, ein Tasting zu halten und zu sagen, Starboard ist australischer als jeder Scottish ist. Das Tasting war an dieser Stelle beendet, auch wenn es wahr ist.
Ja, na klar. aufgrund dessen, dass Schottland meistens die Gerste importieren.
Die Gerste kommen woanders her, die Fässer kommen woanders her. Es ist Bourbon oder vorgereift. Die ist ja zu heftig, ha? Also zu viel
Nein.
Eiche? Nein?
Nein.
Okay, das dann habe ich den Blick falsch gedeutet gerade.
Oh, ich dachte mir gerade so, oh Alter, was ist das?
Ja, genau, das ist, was mich jetzt gerade so...
Aber im positiven geil. Sinne.
Alter. Ich sag ja, Shiraz auf Steroide.
Ja, genau. Und, Alter. Und genau richtig viel Holz.
Ja.
Und richtig viel, also Alkoholstärke perfekt.
Definitiv, 48% easy drink, also easy
könnte für meinen Geschmack ein ganz klein weniger süß sein.
Okay.
Aber ansonsten, Alter, geil.
Das freut mich.
Junge!
Ja, das macht einfach...
Das Ding ist echt cool.
Deshalb macht es für die Brennerei so viel Spaß zu arbeiten, weil du einfach so in solchen Sachen arbeiten kannst. Und schau dir den Tisch an, ich kann dir zu jedem sagen, dass einfach alle davon geil sind.
Das musst du ja sagen.
Nein, das ist auch das, ja, warum ich hier sitze.
Ja, das glaube ich. Aber wie kam es eigentlich dazu? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie bist du eigentlich zu Star Wars gekommen? Also ganz kurz, wir kennen uns eigentlich so ein bisschen aus dem Forum.
Ja.
Ich kenne dich, weil ich dir ab und zu mal ein Sample-Set zugeschickt habe. Und wir haben uns irgendwann beim Forentreffen bei Jens Fahr in der Altstadtkneipe Nummer 2 in Delitzsch getroffen. Und wir saßen nebeneinander.
Wir haben relativ viel geredet. Ja, war ein heftiges Wochenende.
Ja, ich war nur einen Tag da, glaube ich.
Du warst nur Freitag da. Ich war beide Tage da, weil ich habe auch eine dezent längere Anreise gehabt.
Nee, ich kam Samstag. Ich kam Samstag, da hattet ihr alle schon einen Tag auf dem Nacken.
Okay.
Ja. Ich kam nämlich an dem Tag irgendwie aus Jena, das weiß ich noch, und wir hatten vorher irgendwie Familienfest oder irgendwas.
Ja.
Dann bin ich extra
dafür. Warst du Samstag da?
Ja, ja.
Okay. Schau,
aber ist ja egal.
ist egal. Wunderschönes Wochenende.
Ja.
Ich habe immer noch dieses Bild vor Augen von dem Tisch nach dem ersten Abend, wo wir alle Flaschenbackisch, die wir an dem Abend gedruckt haben als Gruppe, alle auf einem Tisch gesammelt haben, der Tisch zu klein wurde.
Ja.
Und es war so ein 2 Meter Durchmesser runder Tisch.
Ja.
Ah,
das ist der mit dem Spielbrett in der Mitte, war das, ne?
Genau, der war komplett voll.
Ja, der Malefiz-Tisch ist das, der berühmte Malefiz-Tisch, ganz gefährlich.
Ein tolles Wochenende.
Ja.
Und was Jens da aufgefahren hat, war echt, ja. Aber genau, da haben wir uns eigentlich erstmal getroffen.
Mhm.
Genau. Und warum habe ich das schon erwähnt? Ja, und wie kam ich zu Star Wars? Die Story, ich kann jetzt relativ einfach und sie kurz sagen, ich habe mich beworben und wurde genommen.
Okay, cool. Ciao. Liebe Leute, das war's.
Genau, das war's. Ist auch die Kurzfassung davon. Die Stelle war ausgeschrieben.
Ja.
Bei mir hat's Lebensumstände technisch perfekt gepasst. Ich war kurz vorm Ende meines Studiums.
Was hast du studiert?
Volkswirtschaft.
Ah, krass.
Ja.
Volkswirtschaft? Also so theoretische,
European Economic Studies.
Ja, geil. Ja.
Genau. War kurz vor Ende des Studiums, wahnsinniger Whisky-Nerd, auch schon während des Studiums dann irgendwann auf 450 Euro nebenher in einem kleinen Whisky-Laden angefangen zu arbeiten.
Ach, hier bei Premium Malls.
Genau. Da nebenher ein bisschen gejobbt, einfach während des Studiums, um Geld zu verdienen als Student, so wie es halt so ist.
Ja.
Und ja, dann kam diese Ding und ich habe mich beworben und war schon ein wahnsinniger Star Wars-Fan. Also war einfach, also damals als Nova und Twofold rauskamen, gab es erstmal so ein Set von einem Sample-Abfüller eben aus Thüringen, die haben so eine Sonderaktion gefahren, habe ich mir damals bestellt, fand die mega geil,
ja.
Habe mir dann die Großflaschen bestellt, relativ zügig, ich habe immer wieder die Brennerei verfolgt, einfach wenn was Cooles rauskam und ein paar Flaschenteilungen auch gemacht damals und dann kam diese Möglichkeit, ich habe mich beworben und irgendwie fanden die mich alle ganz cool und deshalb sitze ich jetzt hier und darf Land und Leute über Star Wars aufklären.
Sehr cool. Nein, das ist, glaube ich, einer der Jobs, um den ich viele, viele beneiden werden.
Ja.
Also ich glaube, wenn du so eine Marke an der Hand hast und solche Produkte, dann ist es ja fast ein Selbstläufer. Du musst nur, was ich mir schwierig vorstelle, da kannst du vielleicht auch mal ein paar Worte dazu sagen, Leuten beizubringen, dass Whisky nicht unbedingt nur aus Schottland, Irland oder den USA kommt.
Das ist ein Punkt, der ist definitiv wichtig. Das ist definitiv eine Diskussion, die ab und zu stattfindet, aber relativ, also immer weniger, weil du auch spürst, dass eben andere Brennereien eine gute Vorarbeit gemacht haben, diese New World Whisky eben schon groß zu machen.
Ja.
Ob das jetzt Whisky aus Taiwan sind, aus Schweden, dass die einfach schon gezeigt haben, hey, das ist gutes Zeug. Und bei Star Wars ist es eigentlich bei den meisten, um die meisten relativ schnell geschehen, spätestens dann, wenn sie das erste Mal Star Wars probiert haben. Weil dann ist für die meisten einfach der Moment, und das ist eben das, was so ein bisschen meine Aufgabe ist, einfach die Leute dazu zu bringen, Star Wars mal zu probieren.
Ja.
Weil es ist einfach so genialer Stoff, und das ist eben das. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich wäre es eine andere Whisky-Distillerie damals gewesen, gäbe es keine zwei, drei anderen Destillerien auf der Welt, wo ich mir vorstellen könnte, mich überhaupt zu bewerben. Und das war einfach in dem Moment, ja,
Glücksgriff. Wir bei uns im Osten sagen, das passt wie Arsch auf Eimer.
Ja.
Sehr cool. Nein, das. Erstmal Glückwunsch dazu. Und ich bin gerade immer noch geflasht von diesen. Wie heißt der? Octave Barrels? Das ist der Name direkt?
Das ist der Name direkt.
Alter.
Funny Bombe. Story auch dazu, beziehungsweise zur Beziehung zu Starboard Yalumba.
Ja.
Yalumba war das erste Weingut, das uns im größeren Stil mal Fässer geliefert hat.
Okay.
Und wir waren damals so eine relativ kleine Brennerei, und dann war so diese Entscheidung, wir kaufen die Fässer, wir nehmen die jetzt, und wir haben uns darum gekümmert, haben die Aufgaben gefüllt und so weiter.
Ja.
Und wenn du da mal so eine Menge, es waren glaube ich 90 Fässer oder 100 Fässer, und das ist schon für eine kleine Brennerei ein ziemlicher Fassakt, so viel Spirit zu produzieren, finanziell, und dann waren wir das Geld am Ende. Und Dave hat dann beim Weingut angerufen und gesagt, wir danken euch nochmal für die Fässer. Hört zu, die sind jetzt befüllt. Wir können euch aber gerade bezahlen. Wir haben gerade das Geld nicht, um euch die Fässer zu bezahlen. Sie sind jetzt befüllt. Ja. Und war die Antwort von Weingut, ist okay, don't make a fool out of us. Dass wir sie praktisch nicht blöd darstellen lassen.
Ja.
Und dieser Whisky, wie auch sehr viele, die auf diesem Tisch stehen, haben am Ende dieses Jahr, oder jetzt 2022, in San Francisco auf der World Spirit Doppelgold gewonnen. Und Dave hat eben eine Flasche zurückgeschickt und hat gesagt, ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht.
Ach, cool.
Wir haben auch zwischendrin die Fässer bezahlt, das ist ein anderes Thema, aber wir haben die nicht immer noch offen. Aber war auch damals von denen einfach ein Vertrauensbeweis, dass sie gesagt haben, okay.
Ja, na klar.
Wir vertrauen euch da. Und das wäre eben deshalb auch, das ist das einzige Weingut, das bei uns wirklich auf den, also die erste Abfüllung, wo draufsteht, von welchem Weingut
die Abfüllung kommt. Ja, und das ist ja irgendwo dann auch so eine kleine, also für das Weingut eine Investition in die Zukunft. Die wissen, also was machen, hätten die sonst mit den Fässern gemacht?
Die meisten Fässer in Australien werden entweder
verheizt.
Blumenkübel.
Ja, und genau das ist das Ding das so. Definitiv. Dann war das ja tatsächlich so eine kleine Investition in die Zukunft, und man hat so gedacht, okay, guck mal, das könnte was werden, das klingt cool, Jungs sind cool, die Story ist gut, dann lass uns das doch machen, und sowas wird belohnt. Das ist halt auch einfach Unternehmergeist.
Ja, definitiv.
Ne?
Definitiv.
Super. Also, wie gesagt, ich bin von dem hier gerade schwer begeistert. Macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Und Yalumba habe ich noch nie gehört. Tatsächlich.
Gibt es bei uns, wird in Deutschland auch importiert. Also kannst du die normalen Shiraz und auch den Octavius bekommst bei uns relativ easy.
Bekommt man?
Jetzt nicht.
Im Fachhandel aber.
Im Fachhandel,
richtig. Ja, okay, im Fachhandel.
Also auch, was Online-Shops angeht, bei meinen angeht, kommst du da relativ zuverlässig. Also ich habe einige verschiedene Abfüllungen von Yalumba Shiraz daheim stehen.
Ach cool, werde ich mir auf jeden Fall auch mal gönnen. Und ich habe gerade gesehen, dass hier hinten auf der Flasche drauf steht Raisin, Caramel, Anise.
Ja.
Anis finde ich nicht. Aber ist in Ordnung, das ist wahrscheinlich dann mein Ding, weil ich vermeide Anis.
Gut, dass du erst nachgelesen hast. Ja, die drei Stichpunkte hinten drauf ist was, was wir auf inzwischen fast allen Abfüllungen draufstehen haben. Dass wir immer drei Schlagwörter haben, die hinten draufstehen, wo es praktisch so den...
Wo geht die Reise hin?
Dem Kunden schon mal eine Idee mitgeben.
Ja.
Was sind so die super prägnanten, ganz, also wirklich nur auf drei Wörter zusammengefassten Schlagpunkte zu diesem Whisky?
Ja.
Was kann ich erwarten? Ja, das ist bei den normalen Abfüllungen, wie jetzt Octave ist auch eine Project-Abfüllung. Das heißt, es ist ein Small Batch. Das heißt, wenn weg, dann weg. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt limitiert ist auf 100 Flaschen. Aber selbst bei den Single Casks steht es drauf. Also natürlich beim Single Cask auch dann relativ schön die Möglichkeit, die bietet, vorher schon zu sagen, bevor ich die Flasche aufreiße, in welche Richtung möchte ich, was für eine Richtung
Single
Cask möchte ich haben.
Ja, ja.
Genau.
Kleiner Service für den geneigten Genießer. Nee, das ist auf jeden Fall cool. Also wie gesagt, der macht hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich muss aber sagen, so rotweinig finde ich es gar nicht. Also dieses, was ich jetzt als, und das liegt daran, dass ich halt auch hier nicht diese krassen Tannine habe, die ich jetzt erwartet hätte. Mhm. Also ich erwarte tatsächlich irgendwie relativ, ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber ich hätte jetzt auch auch von der Erfahrung her, wenn ich an manche Abfüllungen, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, die Abfüllungen von Gordon MacPhail damals, ja. Private Collection aus den ganzen Rotweinfässern hoch und runter und verschiedene.
Die mussten halt alle auch gechart werden. Das heißt, die haben alle halt diesen Beheizvorgang hinter sich.
Ja.
Die haben alle, wurden wieder aktiviert. Das heißt, es wurde auch die Tannine wieder nach oben geholt, es wurde tiefer ins Holz eingegriffen.
Ja.
Und deshalb kriegst du da halt auch da mehr diesen Schub mit, der halt einfach bei uns wegfällt, weil wir frisch befüllen.
Ja, also ich finde das sehr angenehm tatsächlich, weil du hast wirklich die schöne Frucht.
Ja.
Du hast auch, aber eine gewisse Säure ist auch dabei tatsächlich.
Ja, sogar bei dem,
definitiv. Ja, absolut. Ja, ohne wäre es nicht so ausbalanciert. Also was heißt ausbalanciert? Der schiebt ja schon in eine Richtung im Endeffekt.
Definitiv.
Ne? Dieses dunkel, fruchtige, intensive. Aber nichtsdestotrotz findest du halt, obwohl er auch so jung ist, eine Komplexität da drin.
Ja.
Ja, also macht auf jeden Fall, bin ein bisschen überrascht.
Solange es positiv ist, bin ich sehr zufrieden damit.
Nee, positiv überrascht. Es war aber schön, dich gerade zu sehen, als ich probiert habe und mein Gesicht verzogen habe, weil ich war wirklich positiv überrascht. So, oh, das ist zu viel. So, nee.
Ja, ich konnte ehrlicherweise im ersten Moment nicht zuordnen, was du jetzt genau aus deinem Gesicht, dass das jetzt deine positive Überraschung war, hat mich jetzt.
Nee, manchmal gucke ich auch wirklich so, oh,
ja,
was ist denn hier los?
Okay.
Ja, genau. Nein, das ist auf jeden Fall cool. Was hast du eigentlich privat so selber vorher für Whiskys gern getrunken? Bevor du jetzt nur noch Star Wars trinken durftest?
Davor schon Star Wars? Das ist der eine Punkt. Nein, was ich in meiner privaten Sammlung relativ viel stehen habe, sind Glenallachies, sind Colilas.
Okay. Ah, Glenallachy komme ich bis heute noch nicht so ran.
Echt?
Weiß nicht warum.
Okay. Ist für mich eine Brennerei, die mich vom kompletten, diese schwere Profile, dann, ja, bin ich ein Billy-Kind. Also, weißt du, ist einfach so, deshalb war auch davor, Glenronach 12 war mein absoluter Daily Drum.
Ist ja aber auch geil. Den verstehe ich schon wieder.
Früher, ja, inzwischen ganz schwierig.
Und das, ja?
Ja, also ich habe jetzt vor kurzem erst wieder eine neue aufgemacht, die auch gebottelt 21 ist. Und ich weiß nicht, ob es ich bin, der sich so verändert hat. Das kann nicht auch sein. Ich glaube, man verändert sich mit der Zeit.
Das ist eine Kombination aus beiden.
Aber holt mich nicht mehr ansatzweise so ab wie früher.
Okay.
Ja,
du musst jetzt den 21er trinken, du.
Genau. Weil ich einen Geldesel habe und
weiß gar nicht, was der jetzt inzwischen kostet. Wahrscheinlich 200 Euro oder so.
Der 21er, ja.
Ja?
Ja.
Okay, den.
Ist ja schon der 18-Jährige bei 170 bis 180 Euro.
What?
Yep.
Cool. Das
ist richtig. Also, ich habe noch ein, zwei Flaschen 18-Jährigen gebottelt, 2015 daheim stehen.
Ich auch, den gab es damals für 56 Euro. Ja.
Ja, ich glaube, wir waren im selben Forum, haben denselben Link bekommen über da ist gerade Glenronach 18 im Angebot.
Wahrscheinlich. Mit Sicherheit.
Und deshalb habe ich da noch ein bisschen was, eben aus den Elternabfüllungen, aber es ist eben auch das, was mich da mitgenommen hat, zu Glenallachie jetzt.
Ja.
Die Fassauswahl, die er hat, das Händchen, ist definitiv was Unfassbares. Colila, wenn es bei mir um den Torf geht, ist mein, also 10 Jahre Bourbonfass, Fassstärke ist mein absoluter Sweetspot. Ich möchte nicht sehen, wie viele ich mir genau diese Spezifikationen von 12 verschiedenen Abfüllern daheim stehen habe.
Okay.
Da hatte ich mal so eine Fass, habe ich echt alles in dieser Richtung, was ich in die Hände bekommen habe.
Ja, aber die sind auch geil. Ich erinnere mich gerade, ich habe ja vorhin auch schon mal, wir haben vorhin schon offline quasi kurz drüber gesprochen und ich habe überlegt, was ich noch für Kalilas habe und ich habe so einen, wie heißen die denn? Elements of Isla, C-I irgendwas. Und da habe ich einen, das sind so diese Halbliterflaschen, Preis-Leistungskiller, der hat damals, glaube ich, 40 Euro gekostet.
Ja.
11 Jahre alt, glaube ich. Bourbonfass, fast stark, schläft das Gesicht ein.
Ja, auch.
Ja.
Porter's Cake Dinger. Porter's Cake 8, Porter's Cake 100 Proof ist Abfahrt.
Aber der, dann habe ich wahrscheinlich die Bunna Heaven Variante von Porter's Cake.
Also die normalen Standards sind Colilas. Also die
normalen. Ich habe so einen nicht rauchigen 2001er.
Ja, genau, okay, nee, die zwei, da gibt es ja bei Porter's Cake zwei Standards, sag ich mal.
Ja.
Gibt es den 8-Jährigen in 46 und den 100 Proof in 57,1. Wer hätte es gedacht?
Die sind rauchig.
Die sind rauchig und sind Colilas.
Ja.
Genau, das ist so. Sweet Spot.
Okay.
Absolut. Dann auch Kavalan.
Da geht es also schon so ein bisschen neue Welt und viel Fass ist so dein Ding.
Obwohl, bei Kavalan ist es bei mir Bourbon Cask Solist.
Ja, okay.
Das ist mein absoluter Go-To.
Hat ja auch viel Fass dann trotzdem.
Hat viel Fass, ja, definitiv. Ja. Aber auch viel vom Brennereicharakter.
Ja.
Das so. Das sind so meine, sag ich mal, so drei großen.
Ja, cool. Bei zweien gehe ich mit. Ja, wie gesagt, Glenallachie, weiß ich nicht, woran das liegt. Habe ich auch schon Tastings mitgemacht, nur Glenallachie Tastings. Und es hat mich nie irgendwas so richtig gecatcht und ich weiß nicht warum. Also ist auch nicht weiter schlimm, das ist halt persönlicher Geschmack.
Es ist auch gut so, wenn wir nicht alle denselben Geschmack haben.
Auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Mein Glas ist leer.
Du, bei mir auch.
Ey, es sind so viele Flaschen.
Bei mir auch. Ich war, ja gut, ich glaube, alles schaffen wir heute eh nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Die Frage ist, bleiben wir jetzt noch oder gehen wir auf unseren Vitalis? Entweder können wir jetzt...
Erzähl doch mal kurz was dazu, dann können wir das entscheiden.
Also entweder können wir jetzt Tawny nehmen, Tawny Cask.
Das ist im Endeffekt australischer Portwein höchstwahrscheinlich in Richtung Tawny-Machart.
Genau.
Okay.
Ist in dem Fall erst Rotwein und dann gefinisht für ein Jahr in diesen Fässern, in diesen Tawny-Fässern.
Mhm.
Das heißt, du hast diese Tawny-Aromatik, du hast die Rotwein-Aromatik, du hast relativ viel Leder, Tabak, bisschen Gewürze.
Mhm.
Vitalis ist unsere Sonderabfüllung zum 15-jährigen Starboard-Jubiläum. Hier haben wir bis zu 10 Jahre alte Bestandteile dabei.
Oh.
Ja. Ja. Mach mal Vitalis, weil dann könnten wir danach noch über Unexpeated uns zu den Single Cast vorkämpfen.
Oh, so viel schafft man, glaube ich, nicht.
Wenn nicht, machen wir es off-air.
Okay, das ist eine gute Idee. Ich kann sagen, mit dem Podcast hier überleben, das ist wirklich krass. Aber ich finde es gut, dass du immer ein CL einschenkst. Dann kann man
wir müssen probieren. Beide überleben.
Ja, also, definitiv.
Wir müssen auch beide noch geradeaus sprechen können, das ist so.
Oh, das ist nicht so wichtig. Ja, Olli sagt immer, das hört sich weg.
Sprach der Podcaster, der in seinen ersten Folgen keinen Whisky trinken wollte. Nein, das war Olli,
Das war Olli, ich wollte gerade sagen. Also ich fand das ja schon immer strange. Kein Whisky im Whisky-Podcast trinken, das muss man sich mal reinziehen.
Ich finde es aber immer wieder süß, wie es halt immer wieder aufkommt, dass ihr echt die ersten Folgen ohne Whisky gemacht habt. Wir haben nur über Whisky geredet, aber es ist ja auch ein richtig geiles Konzept gewesen. Also es ist immer noch ein geiles Konzept,
war ja,
aber es war eine richtig geile Idee eigentlich, aber trotzdem, Whisky-Podcast ohne Whisky ist halt...
Naja, irgendwann haben wir es ja auch eingesehen.
Ja, so ist es.
Das ist ja wirklich so. Du, wir haben uns vorhin auch ganz kurz über Musik unterhalten und wir haben ja so eine Playlist. Magst du was draufschmeißen?
Ich muss jetzt den.
Hast du ad hoc? Du kannst auch einfach überlegen und wenn du auf was kommst, sagst du Bescheid, dann schmeiße ich. Wir haben nämlich lange unsere Spotify Dram Good Music Playlist nicht mehr befüllt.
Ich kann den Namen dir vom Lied sagen, aber ich weiß gerade den Künstler nicht. Das ist mein Problem.
Na, dann sag mir erstmal den Namen vom Lied.
Cash in God.
Cash in God?
Oder God and Cash? God and Cash.
God and Cash. Okay, was für eine Musikrichtung?
Country.
Okay.
Ich bin relativ großer Country-Fan.
Okay.
Kommt auch wirklich aus dieser Golf-Football-Bewegung bei mir, oder Interesse bei mir hat sich dann irgendwie auch die Country-Liebe dazu entwickelt.
Ja.
Und höre Country hoch und runter. God and Cash von Drew Moreland.
Drew Moreland.
Genau.
M-O-R-E. Oh, der sieht aber gar nicht country-mäßig aus.
Das ist die Karte von Texas im Logo.
Ja. Ach da, ich hab's gesehen. God and Cash mit Unzeichen. Ja, nein, das war was anderes, was ich gerade gesehen habe. Pass auf, zeige ich dir gleich. Gibt's
Cash?
Nämlich
Cash und Maverick.
Nee, pass auf, warte. Da gibt's noch einen anderen Typen. Guck mal, da oben. Das ist nämlich ein Typ mit Sonnenbrille und so einem Man-Bun.
Oh ja, das heißt nicht die werden auch gleich geschrieben und haben schön, dass sie beide einen blauen Haken haben auch.
Ja, eben. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Das ist so krass, das sieht eher so aus wie so ein Pop oder House-Techno oder irgendwas. Das vielleicht nicht, aber irgendwas in Richtung. Nein, cool, habe ich draufgepackt. Von daher, ihr da draußen hört auch mal wieder in unsere Dram Good Music Playlist rein auf Spotify.
Ich habe sie abonniert, aber ich müsste echt mal auch wieder nach vorne kramen.
Ja, kann man auf jeden Fall gut machen. Ich habe auch schon lange nicht mehr reingehört, weil wir haben auch lange nichts mehr draufgepackt. Aber ab und zu, ich mache die halt immer an, wenn tatsächlich wir so einen kleinen Stamm hier machen.
Hm. Bei mir ja,
läuft das Ding durch und da ist für alle irgendwie was dabei. Und das ist eigentlich, ich finde, ganz gut gelungen bisher.
Vielleicht habe ich auch gerade völlig die...
Ja, mit Sicherheit. Wir haben noch kein Country drauf, aber ist in Ordnung. Olli packt ja auch immer manchmal ein paar Sachen drauf, wo ich denke, und ich packe Sachen drauf, wo er denkt. Und von daher alles gut. Ja, sehr, sehr variabel.
Wie heißt Tilos Band? Irgendwas mit...
Ach, die dicken Mädchen.
Die dicken Mädchen, genau.
Tilos Band sind die dicken Mädchen, stimmt. Ja, das hat tatsächlich die Playlist gesprengt.
So. Genau.
Erzähl kurz.
Starboy Vitalis, Sonderabfüllung zum 15-jährigen Jubiläum.
Wann war das?
10 Jahre alt, dieses Jahr. Also 22.
22, okay.
Ja, ich bin immer noch, wir haben Februar, aber es ist halt,
ich wollte gerade sagen, immer noch an, ist durch. So, liebe Leute da draußen, gesundes Neues, jetzt ist 23.
Ich habe noch kein ganzes Jahr bei Starboy, deshalb, für mich fängt es dann erst im Juni mit dem nächsten Jahr an, okay?
Okay, einverstanden.
Genau. Was wir hier haben, ist ein bisschen der Versuch, also ein Lauf durch unser Lagerhaus.
Mhm.
Und so ein bisschen alles abzubilden, was wir haben, was wir können und auch Ideen, die wir mal hatten. Vielleicht gar nicht mehr groß weiter nachverfolgt haben, aber noch die Fässer davon da waren. Die Grundlage in diesem Whisky ist, wer hätte es gedacht, 4 Jahre alte Rotweinfässer.
Mhm.
Das ist so die Grundlage. Das ist das, was den Großteil der Abfüllung ausmacht. Dazu kommen dann eben 5 verschiedene Fässer, also Einzelfässer, die dann praktisch ins Wetting mit eingegangen sind. Dieses wunderbare Möglichkeit bieten, dass du wirklich mit dem Whisky, mit dem kannst du dich ewig beschäftigen. Also das ist so ein Whisky, gib mir 3 Stunden und ich habe ihn immer noch nicht ganz auseinander.
Ja.
Du findest alle einzelnen Bestandteile und du kannst sie auseinandernehmen, aber nichts wird dominant.
Und du kannst immer wieder zu was anderem zusammen.
Du kannst immer wieder zu was anderem zurück.
Ich hatte gerade Früchtetee, dann hatte ich Schwarztee, dann hatte ich auf einmal Espresso mit drin. Jetzt habe ich auf einmal wieder Schokolade dazu und jetzt kommen Rosinen dahinter. Also es ist wirklich, da passiert wirklich was in der Nase.
Ja, also das ist auch der mit der Zeit und der...
Ich mache den gerade mit der Hand schon ein bisschen warm noch.
Ja.
Zuallererst hatte ich tatsächlich so typischen Früchtetee und Schwarztee. Sowas, also so Teege, aber nicht würzig, aber dieses Bergamott-mäßige ein bisschen auch.
Genau. Was sind die 5 Einzelfässer? Zum einen ist es ein 5 Jahre altes Second Fill Apera-Fass.
Mhm.
Also australischer Sherry Second Fill.
Sagen. Ja.
An der Stelle vielleicht noch kurz so, diese Fässer, diese Apera-Fässer sind 25 bis 50 Jahre in Benutzung gewesen.
Okay.
Das sind keine Season Cask, sondern es sind wirklich echte Apera-Fässer, die wirklich so lange in Benutzung waren.
Mit was für Sherry kann man das denn vergleichen? Oloroso oder...
Trocken wie ein Oloroso, süß wie ein PX. Es ist ein Zwischending. Bei uns wird es wahrscheinlich am ehesten als Cream Sherry durchgehen.
Okay.
Aber Cream Sherry hat halt bei uns so, finde ich, diesen Koch-Sherry-Charakter. Leider.
Ja.
Es ist kein Cream Sherry an sich, aber er hat wirklich diese Trockenheit von dem Oloroso mit der Süße von dem PX.
Ja, das geht ja, ich überlege gerade, da gab es doch noch eine Zwischenvariante, nicht Manzanilla, sondern
Amontillado.
Ja, Amontillado.
Ja, so in die Richtung.
Ja, okay. Weil der ist fruchtig, aber nicht so ganz trocken.
Ja. Genau. Das ist so, was Apera angeht.
Ja.
Second Fill, 5 Jahre alt. Dazu, ich mache jetzt mal altersmäßig, wir werden älter. 6 Jahre Vollreifung im Tawny Barrel. Also in den angesprochenen australischen Tawny-Fässern. Dazu dann, deshalb nur noch 2 Bourbon-Fässer. Ein 8-jähriges Bourbon-Fass. Ein 10-jähriges First Fill Apera-Fass.
Okay.
Und ein 10-jähriges australisches Rumfass von Bundy.
Okay, australischen Rum gibt es jetzt auch noch, Alter.
Den gibt es sogar relativ lang, der ist sogar relativ groß. Also in Australien ist Bundy, also gehört zu Bundaberg, ist Bundaberg.
Ist ja so eine,
Genau, die machen ihren eigenen Rum, gibt es auch bei uns
hab relativ ich schon gut. Mal, stimmt, Bundaberg, ja,
genau.
Ja, habe ich, ja. Jetzt
genau.
Macht's Ring-a-Ding-Dong.
Jetzt macht's Ring-a-Ding-Dong. Ist jetzt, also, gehört auch zum einen der weltgrößten Spirituosenkonzerne, deshalb kriegst du den auch relativ gut
mit
überall.
Mit D?
Okay. Deshalb kriegst du den auch relativ gut.
Ja. Wir können ruhig Brown Foreman sagen.
Brown-Forman. Ich habe noch gesagt mit D, also Pernod Ricard.
Stimmt.
genau. Deshalb kriegst du noch relativ. Und davon eben. Das sind alles Fässer aus unserer Geschichte. Klar, Apera ist eine feste Abfüllung der Starboard Apera. Jetzt, der jetzt Solera, das war unsere erste Abfüllung, die wir jemals auf den Markt gebracht haben. Das war unser allererster Whisky und der ist bis heute immer noch im Sortiment. Die Bourbonfässer waren eben auch so mal wirklich rein den Brennereicharakter rausstellen. Da gab es mal einen Sonderrelease. Das gab es in der UK, das hat mein Kollege vor kurzem eine Flasche davon mal gefunden. bei uns aber nie.
Das war quasi vor der Deutschlandzeit.
Vor der Deutschlandzeit?
Ja.
Ja, ja. Was Tawny angeht, hat, als wir in Australien gegründet worden sind, waren wir die 10. Whisky-Distille. Okay. Inzwischen sind es knapp über 100, wenn du jetzt die Mikro-Distille dazu nimmst.
Ja.
Wie es halt auch bei uns ist. In Deutschland, das relativ.
Ich wollte gerade sagen, USA, ist. Deutschland. Genau. Ja.
Wir waren die 10. Und als wir angefangen haben und wir waren eben die Ersten, die wirklich auf diesen Rotwein gegangen sind. Davor haben die anderen Brennereien, da gab es relativ viele in Tasmanien, ob das jetzt Lark ist, Sullivan's Cove, Helios Road, die haben entweder in Bourbonfässern ausgebaut oder in Tawny-Fässern.
Mhm.
Und wir dann eben im Rotwein. Und dieses Tawny soll dann eben auch so ein bisschen so ein Wink an die, ja, an die, die vor uns da waren, dass wir auch Wissen von ihnen natürlich übernommen haben oder auch an sie so einen Saumfall setzen möchten. Du hast probiert.
Ich höre und schmecke. Genau.
Du hörst und schmeckst. Was den Rum angeht, eben auch, es war mal ein Projekt, nie groß aus Australien rausgekommen, aber es war nur noch Fässer aus dieser Zeit. Es war so eines der ersten Projekte, die wir jemals angesetzt haben.
Mhm.
Und es ist wirklich so ein Spaziergang durch unser Fasslager. So ungefähr so haben die auch wirklich das Fass zusammengestellt. So, was möchten wir alles abbilden? Und ich muss sagen, was sie da geschaffen haben, ist für mich ein absolutes Meisterwerk, das in alle Richtungen geht. Das, also das war für mich so die schwersten 2 Monate meines Lebens, in denen ich ihn in Australien probiert habe und er erst im Dezember bei uns war.
Ach krass. Und der bleibt ja ewig.
Der bleibt ewig.
Das ist ja krass. Der geht ja, also das ist so ein Ding.
Und der verändert sich auch. Und auch du wirst da, wenn du einen zweiten Schluck hast, merken, dass du wieder andere Komponenten findest.
Mhm.
Und wenn du eine Stunde im Glas hast, nochmal andere Komponenten. Und das ist ein Whisky fürs Genießen. Das ist wirklich so.
Mhm.
Also so ein ganz klassischer Kaminfeuer, davor setzen, gutes Buch.
Ja. Extrem tief. Also und auch vielschichtig. Was mich persönlich ein bisschen stört, ein bisschen sehr süß, tatsächlich. Aber dein Sweet Spot auf jeden Fall, wenn du auf die ganzen Sachen von Willy Walker und so stehst, ne? Das ist natürlich. Aber gleichzeitig kommt jetzt hier tatsächlich diese. Die Tannine kommt schön durch. Und das finde ich gerade geil.
Ja.
Du hast auf der Zunge, obwohl er so süß ist, wird er schön trocken auf der Zunge und der Abgang ist ewig.
Ja.
Und ich habe gerade den ganzen Mund, sorry für euch da draußen, aber ich habe den ganzen Mund voller Spucke. Er ist sowas von Speichelfluss anregend durch die Tannine.
Astringierend.
Hostless grüßen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch dieses, ich glaube, das Wort gibt es nicht mehr im Wörterbuch. Es gibt es einfach nur in der Horst Whisky Bubble.
Ja. Nee, das gibt es natürlich bei irgendwelchen Weinleuten und so weiter auch, aber Leute, die den Horte geguckt haben, die wissen auf jeden Fall Bescheid. Und in der Nase, nach dem ersten Trinken, auch viel mehr Kakao auf einmal.
Aber auch viel cremiger nach dem ersten, finde ich. Dass du noch cremiger geworden bist, eben wie du sagst, mehr Kakao, aber auch mehr so noch gesetzter, noch. Ja, das ist.
Und du hast alle dunklen Früchte im Endeffekt einmal abgebildet.
Muss ja zu meiner. Ja,
eine Schande. Blaubeere.
Zu meiner Schande, aber das ist so ein Whisky. Ich habe als. Ich hatte natürlich auch Corona-Semester, wo du den ganzen Tag nur vorm Laptop saßt.
Mhm.
Und eventuell habe ich es in der Zeit manchmal so gemacht, dass ich mir meine Whiskys früh zur ersten Vorlesung um 10 eingegossen habe. Und erst abends um 8 getrunken habe. Und dann wirklich den ganzen Tag über, ich muss natürlich gucken, dass es Vorlesungen sind, die ohne Bild stattfinden, also ohne, dass ich mich zuschalten muss mit Bild, sonst sieht es seltsam aus, wenn der Typ alle 3 Minuten am Whiskyglas riecht.
Mhm.
Aber das ist so ein Whisky, der entwickelt sich, der bleibt ewig, das ist
Und wirklich, jetzt der zweite Schluck nochmal intensiver auch, und jetzt kommt aber ich muss sagen, für mich richtig schön die süße Frucht, Kakao, zieht sich auf jeden Fall durch.
Ja.
Tannine, ja, macht Spaß.
Das freut mich doch. Das
macht Spaß. Und ich finde den Abgang krass, aber da liegt natürlich auch ein bisschen am Alkohol, 52 Volumenprozent jetzt hier. Wir steigern uns also auch ein bisschen, steht dem aber ausgezeichnet, muss ich sagen. Und ich
höher
möchte
kommen wir aber nur noch mit Single Casks.
Leftfield könnte ich jetzt nicht mehr probieren.
Nein,
Der Drops ist gelutscht. Schöner Einstieg.
Der Drops ist gelutscht, aber, das ist, ja, das ist wie als ob du nach einem Fassstärken-Tasting wieder, also nach einem Single-Cast-Tasting danach wieder.
Ja, auf, na klar.
Das,
na klar.
Also.
Der Vergleich hinkt im Endeffekt, ne? Das funktioniert nicht. Nein, aber trotzdem. Macht auf jeden Fall Spaß. Und der älteste Anteil, sagst du, 12?
10.
10.
10 Jahre.
Krass. Gibt es eine 10-jährige Abfüllung so?
Nein. Nein. Das ist quasi, das ist auch die erste Abfüllung, die wirklich mal so hochgegangen ist. Okay. Sonst sind wir wirklich in den alten Abfüllungen zwischen, ja, ich sag mal, maximal 6 Jahre alt.
Ja.
Es ist wirklich das erste Mal und auch wirklich so die einzige Ding, dass man da so mal auch wirklich aus dem alten Fass Bestand eben, was da noch schlummert, mal was rausgenommen haben. Aber eben auch, das ist, du hättest jetzt auch den 12-Jährigen reingeben können. Mhm. Aber auch nur als Top-Off, weil den kannst du, das ist, und das ist auch genau das, das finde ich ja auch faszinierend bei dem, dass der Großteil immer noch Rotwein ist. Mhm. Und diese anderen in der Gesamtmenge relativ gering sind, aber trotzdem so prägnant durchkommen.
Ja, du hast,
da merkst du auch, also da kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert, wenn du das in Einzelfass nimmst, wenn du das jetzt wirklich pur nimmst.
Da ist was los. Aber ich finde es ganz geil tatsächlich, dass du jetzt ja mit dem Alter auch immer mehr Möglichkeiten als Blender bekommst, dass du sagst...
Natürlich, dass du auch mal was Altes reinblenden kannst.
Genau, du kriegst nochmal Komplexität einfach durch, sei es ein Fass, was halt einfach schon viel zu viel Eiche hat, ja scheiß drauf, nimmst du da halt wirklich nur einen kleineren Anteil, um die Komplexität zu erhöhen und kannst, also was da in Zukunft kommen wird, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wenn es die Blender wirklich geil machen, die zwei, wenn die aus dem Wein kommen, kann da auf jeden Fall was richtig Cooles draus entstehen. Einfach, weil du mit sowohl Jugend als auch Alter dann spielen kannst, was ja im Endeffekt jetzt auch alle
definitiv
machen.
Definitiv. Ja. Was wir auch noch vergessen haben, unsere Fässer sind nach der Zeit fast leer.
Ja.
Einfach, weil wir so viel verlieren über die Zeit.
Ja. Was hast du gesagt, pro Jahr 5 bis 7?
6 bis 12.
Sag ich doch.
6 plus 12 und auch in Kombination, also dass wirklich mehr Wasser bei uns verloren geht.
Krass.
Sieht man halt auch daran, dass wir eben Alkohol im Fass aufbauen. Mhm. Also wir gehen niedriger rein, als es die Schotten tun. Wir gehen nur mit 55% ins Fass und kommen dann bei den Single Cask beispielsweise jetzt hier, was ich jetzt gerade in der Hand habe, kommt auf, natürlich finde ich jetzt die Alkoholzahl nicht, hier oben 56,7.
Genau. Das raus. Ist aber nicht so viel dann.
Nein, aber es steigt, weil bei dem gar nicht so viel ist. Oder jetzt hier zum Beispiel bei dem hier, das ist gefallen, hier ein Single Cask, French, Fresh Red Wine Cask, Single Malt, 56,1% nach 4 Jahren.
Aber werden, das ist jetzt die Frage, werden die Single Casks dann fast stark abgefüllt?
Ja, die werden fast stark abgefüllt. Also es gibt eine Ausnahme hier am Tisch, aber sonst werden sie fast stark abgefüllt.
Okay. Weil der war jetzt 16 bis 19, 3 Jahre. Ja, der ist nicht so viel.
Ja, klar.
Eigentlich hier in dem Fall verkraftbar. Aber ja, sicher. Haben die dann Fässer ausgesucht, wo es halt vielleicht nicht, also
vor allem die Single Cask. Also anderes Beispiel.
Ja.
Wenn du jetzt da schaust, das ist ein French Red Wine Barrique.
Ja.
Das heißt, es sind 225 Liter.
Ja.
Da kamen noch 240 Flaschen raus nach 3 Jahren und zerfetschte.
Ja. 57,3.
Das sind, wenn du jetzt runterrechnest, knapp 80 Flaschen, die du verlierst in der Reife.
Krass, ne? Ja. Und das ist natürlich auch wirtschaftlich gesehen eigentlich ein Selbstmordkommando, dort Whisky zu machen fast. Aber ja, verstehe ich schon. Deswegen kannst du ja auch mit niedrigeren Alkoholprozenten, Volumina ins Fass gehen und dann, hier Whisky, Hort und Flickenschild.
Ja, ist ein Single Cask von den beiden.
Ja, cool.
Genau.
Sehr schön. Was ist das für ein Fass?
Fresh Red Wine. French Red Wine.
French Red Wine. Und da
Also French ist dann wieder die Holzart.
French Oak Red Wine.
Genau, jetzt, so.
Ah, okay, krass. Ja. Ja, ja, muss man aufpassen. Red Cherries, genau. Cranberry, Cinnamon. Das riecht
also nach Weihnachten. Nur weil, also genau, Länderbezeichnungen bei uns stehen nur für die Holzarten, für nichts anderes.
Ja,
es ist immer australischer Wein.
Wieder was gelernt auf jeden Fall heute.
Weil es gibt Online-Händler in Deutschland, die haben in ihrem Vorstellungsvideo zu ihrem Einzelfass erzählt, dass es französischer Rotwein ist.
Ja, muss man dann wahrscheinlich sich ein bisschen...
Sich auf jeden Fall gut beschäftigt damit vorher.
Tiefer mit beschäftigen.
Wenn es dann dein eigenes Fass ist, was nur du hast, dann...
Oh.
Genau.
Ja, passiert wahrscheinlich.
Genau.
Aber geht wahrscheinlich trotzdem gut weg. Also wie gesagt, solche Fässer sind ja auch super interessant.
Genau.
Einfach mal auszuprobieren, was da los ist. Sag mal, wie ist es eigentlich, allgemein bei Starward geplant, auch Whiskys mit einer festen Altersbezeichnung rauszubringen? Nein. Sowas wie, das ist der 5-Jährige, das ist der 3-Jährige oder sowas?
Nein. Ich glaube, dass wir da im Whisky-Markt, also das merke ich immer wieder selbst, noch nicht an der Ding sehen, dass du dich das machen kannst. Wenn du schaust, was selbst die Großen, die sich mal trauen, finden wir als Whisky-Nerds mega geil, wenn ein Unternehmen hergeht und schreibt 5 Jahre drauf oder 8 Jahre. Aber was trotzdem für Resonanz drauf kommt und was ich als Resonanz ist, nein. Also ist nicht in unserem Ding drin, kommt nicht raus. Also wird nicht passieren bei uns. Einfach auch, um flexibel zu bleiben.
Ja, aber auch im Endeffekt habt ihr ja meistens hinten das Vintage draufstehen.
Bei den Projects haben wir Vintage draufstehen,
ja.
Genau. Okay. Genau, da haben wir die Ding mit drauf, was das Vintage ist. Aber genau. Jetzt bei Nova... Solera Fortis oder Leftfield wird niemals eine Altersangabe drauf kommen.
Okay, das sind jetzt auch die 3 quasi genau. Standards, ständig verfügbar.
Die 3 sind Core Range zusammen mit Leftfield, genau.
Ja, okay.
Also die 4 sind eigentlich so Core Range, dauer verfügbar. Mhm. Solera kann mal für eine gewisse Zeit kurzzeitig rausgehen, weil wir da pro Batch nur 500 Liter machen.
500 Liter pro Batch?
Ja.
Das sind ja 2 Fässer.
Ja. 3, weil...
Ja, Verdunstung.
Oder eher 4, weil er ist mir mit dem Fass, aber ja.
Ja, okay.
Ja. Was wir da nämlich dahinter haben, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Ich habe dir vorhin zwar die Brennblase gezeigt, aber daneben siehst du auch noch so einen Tank.
Ja, diesen großen.
Das ist ein wirklich unser Solera-Tank.
Okay.
Wir haben diesen Tank stehen, seit wir den ersten Solera eben abgefüllt haben und war für uns so die Idee, wir wollen ein beständiges Produkt haben. Das heißt, es ist ein Tank mit 5000 Litern, der so seit 12 Jahren steht und noch nie komplett, also noch nie entleert wurde. Das heißt, da werden immer nur pro Batch 500 Liter rausgenommen. Es werden 500 Liter gereifter Whisky wieder in den Tank gegeben und dann wieder sich der Tank setzen lassen und dann werden wieder fürs nächste Batch 500 Liter abgenommen.
Okay.
Und deshalb kann es sein, dass, weil das natürlich ein Prozess ist und da ist es auch so, dass die nicht alle Märkte auf der Welt haben. Also wir sind in Deutschland sowieso in der glücklichen Situation, dass wir alles haben, was Starboard überhaupt hat. Andere Märkte haben da viel weniger.
Ja.
Und das ist einfach so, dass da praktisch dann ein Batch bleibt in Australien, dann nach einem halben Jahr wird das nächste gemacht, das geht dann in die USA, dann wird nach einem halben Jahr wieder das nächste gemacht, das geht nach Deutschland, dann wird wieder eins gemacht, das geht nach Australien, dann geht vielleicht mal eins nach UK zusammen mit Frankreich, aber deshalb ist bei dem mal die Chance, dass jetzt meinetwegen, wenn ich jetzt die 500 Liter länger brauche, bis ich die, also schneller verkaufe, als ich jetzt, bis ich wieder auf der Liste stehe, dass ich mal wieder eine Runde bekomme, dann kann der mal rausgehen. Alle anderen sind dauerhaft da. Aber okay. Das ist, genau.
Sehr cool, sehr cool. Also nochmal ganz kurz zu dem Solera. 5000 Liter passen in den Tank rein?
Ja.
Das heißt, es wird immer mal nachgefüllt mit 500 Litern?
Genau.
Und dann
werden 500 Liter entnommen.
Oder vorher 500 Liter entnommen. Okay, verstehe. Ist im Endeffekt wie ein großes Solera-Fass.
Ein großes Solera-Fass, nur dass es ein Stahltank ist und das hat nicht zur Reife dazu
zählt. Weißt du, wer das auch macht? Compass Box.
Echt? Noch nie gehört. Ist das ein neuer Abfüller?
Die machen das ja wirklich auch so und das fand ich letztens schon so geil. Da habe ich gelesen über, ich überlege gerade, welcher war das, Flaming Heart.
Mhm.
Da ist es ja auf jeden Fall so und auch bei den Standards ist es, glaube ich, so.
Bei Standards ist es so, wenn du bei Compass Box auf die Listen schaust, steht da immer wieder dran, Highland Blend oder sonst irgendwas,
und wo dann... Da sind die ja so krass transparent, ja, dass die eben sagen, okay, dieser Highland Blend steht dann nochmal unten, eine Caption dazu, okay, der besteht aus 56% Kleinlich, der besteht aus ein bisschen von dem alten Flaming Heart und so weiter.
Genau.
Und ich so, Alter, seid ihr geil.
Sind sie.
Ja, habe ich auch so ein bisschen Nan dran gefressen gerade, ja, an Compass Box. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Super spannend. Jo.
Weißt du, was mich gerade aber so ein bisschen anlacht?
Was? Gerne.
Ja?
Gerne.
Wir haben hier eine Flasche stehen. Wir haben ja ganz, ganz viele Originalabfüllungen. Und ich habe tatsächlich, eine sticht natürlich raus. Und das ist nämlich die keine Originalabfüllung ist.
Ja.
Und die habe ich mir gerade mal so hergezogen. Und zwar, da ja Star Wars importiert wird von der Firma Kirsch Import, bietet es sich an, dass man dort auch eine zweite Firma, die importiert wird von Kirsch, nämlich Barry Bros & Rudd, hier einmal kurz mit aufgerufen wird. Und zwar, Barry Bros & Rudd hat wahrscheinlich ein Fass mal gekauft aus 2017, ja, und hat es einfach mal selber abgefüllt.
Das war auch das allererste Star Wars Single Cask, das in Deutschland rauskam. Also bevor eine originale Single Cask rauskam, kam witzigerweise dieses Barry Bros & Rudd Fass raus.
Ja. Ach was.
Ja.
Tja, Pech gehabt. Ich bin mal so frei und schenk uns mal ein.
Schenk uns mal ein.
Zack. Erzähl mal was dazu.
Ja, was wir hier haben ist Rotwein, wer hätte es gedacht. Haha.
Ach, ich glaube, das ist...
Ich glaube, das ist bei diesen Star Wars ist es ab und zu dabei.
Ja.
Wir haben hier einen Single Cask, einen Rotwein-Single Cask, amerikanische Eiche, wenn ich richtig bin. Genau. Abgefüllt mit nur 52%.
Ja.
Genau. Abgefüllt von Barry Bros & Rudd. Viel helle Früchte, relativ cremig, langanhaltend. Macht richtig viel Freude.
Ich rieche gleich mal rein. Also, finde ich auf jeden Fall spannend, natürlich immer auch unabhängige Abfüller. Ja. Und man erkennt so langsam die DNA, jetzt wo wir ein paar probiert haben, es ist immer diese bestimmte, ich würde es fast in Richtung sehr reife Erdbeere schieben, als Frucht, also so eine bestimmte Frucht, die, es ist ein bisschen Säure, es ist aber viel Beerigkeit, die mit reinspielt, und das kommt mit Sicherheit auch durch den Wein, und du hast vorhin auch gesagt, natürlich im New Make, und eine gewisse Fülle, die ich jedes Mal an der Nase habe, die es ist einfach rund und voll, und hier habe ich jetzt ein bisschen Minze dabei. Was komisch ist. Nicht komisch, was cool ist.
Ich weiß, was du meinst, ja, so ein bisschen so eine...
So ätherisch.
Also so eine... Wir haben bei uns im Garten sogar eine Erdbeerminze.
Genau.
Genau. So genau in diese Richtung.
Ja, also nee, genau. Es geht nicht in diese Richtung, dass man sagt, okay, es ist so eine Pfefferminze ist,
ja,
oder Bärmint oder weiß nicht, wie das Zeug heißt.
Sondern, oder...
Es ist frisch und kühlend in der Nase.
Ja, auch keine wirklich... Zitroneminze oder so, sondern wirklich so eine Erdbeerminze.
Ja, ja.
So diese ganz leichte, genau, ich weiß, was du meinst.
Ja, das ist auch mir gerade hier in der Nase aufgefallen. Aber sonst in der Nase zumindest nicht viel mehr. Also da ist er wirklich Inselbegabung. Konzentriert er sich auf seine Kernkompetenz. Zumindest hier in der Nase. Aber so ein unabhängig abgefülltes Einzelfass, wo liegt man denn hier bei der Flasche? Weißt du das? Hast du es im Kopf?
Ungefähr? Endkunde, 100 Euro war der.
Okay.
Bisschen teurer als unsere Originalen.
Was würden die Originalen kosten?
Originalen Single Casks liegen zurzeit alle bei 90.
Okay.
Allgemein, also der Einzige, der die 100 Euro reißt bei uns am Tisch, ist der Vitalis. Der liegt bei 120.
Ja.
Alles andere ist drunter, also die Projects oder die Single Casks liegen alle bei 90.
Ja.
Core Range liegt 35 Left Field bis 70 Fortis.
Mhm.
Genau. Das ist so aktueller Stand.
Ja, also eigentlich für jeden was dabei.
Ja. Du hast für jeden Geldball was dabei, du hast natürlich auch so selber probiert, für jede Intensität was dabei, für jede Gelegenheit.
Ja.
Du hast die Whiskys für Sharing-Kabinett, wo du mit Freunden auf den Tisch stellst. Wenn sie abends leer ist, hatte jeder Spaß, aber es tut keinem weh.
Ja.
Zu denen, wo du aber nur die ganz guten Freunde was bekommen.
Mhm.
Für meine guten Freunde.
Ich finde es immer wichtig, es muss nicht mal gute Freunde sein, es müssen Leute sein, die es zu schätzen wissen. Mhm. Das kann jemand sein, den siehst du zum ersten Mal in deinem Leben und wenn du merkst, man hat so dieses, oh krass, du interessierst dich auch dafür, komm, ich zeig dir mal was,
lass uns mal das. Richtig. Wir sehen uns heute das zweite Mal in unserem Leben und
genau.
Trotzdem fühlt es sich irgendwie länger an.
Ja, das stimmt. Haben gerade probiert. Da würde ich lieber bei den anderen bleiben.
Okay.
Muss ich sagen gerade. Weil, hat zwar coole Tannine, schön trocken auf der Zunge, nicht ganz so süß, aber keinen Abgang gefühlt.
Ja.
Also, ja. Der ist ruckizucki weg. Also, das haben die anderen viel, viel besser geschafft, dass die noch blieben und dann nochmal, es kam im Endeffekt mehr. Ja, also, der jetzt ist im Vergleich zu den anderen, finde ich, nicht ganz so stark auf jeden Fall. Stark in Form von Performance, nicht vom Alkohol.
Nee, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ja.
Kannst du nicht mal was dagegen sagen, geil.
Kann ich nicht. Kann ich definitiv nicht.
Ja.
Also, ich könnte jetzt schon was zu tun, als ob ich was dagegen sagen könnte, aber das bin ich nicht.
Ja.
Ich möchte jetzt hier nichts aufsetzen, was nicht so ist.
Ja.
Ist definitiv, ich bin auch ehrlich, ich hatte ihn auch echt schon längere Zeit nicht mehr selber im Glas.
Okay.
Also das ist auch, der stammt auch ehrlich gesagt aus meiner Privatsammlung. Also das ist jetzt nicht, dass
ach so,
das,
okay.
Die Single Cars alle, sind alle meine privaten.
Ach so, sehr gut. Okay.
Aber ja, ich wusste, dass ich am richtigen Ort sind. Deshalb, also ich teile die auch gerne. Also das ist sowieso, glaube ich, um noch diese Bandbreite zu zeigen.
Ja.
Aber
ja. Gibt es auch welche aus nicht Rotwein, sondern also gibt es erstmal gibt es australischen Weißwein, sicher.
Ja.
Wenn auch irgendwo Weißwein.
Ja.
Hat Star Wars auch ein paar Weißweinfässer rumliegen?
Ja. Haben wir.
Wann wird es die geben?
Dauert.
Weil das wäre natürlich.
Ich weiß, dass jetzt bald ein Small Batch in Australien startet mit Weißwein.
Ja.
Aber, also, bis es zu uns kommt, dauert es noch. Also, jetzt nicht morgen damit rechnen.
Okay.
Vielleicht eher so.
Weil.
In 2 Jahren, 3 Jahren.
Okay, weil australischer Sauvignon Blanc zum Beispiel ja super bekannt ist weltweit. Und da könnte ich mir total vorstellen, dass das geht. Und, ich meine, Star Wars spielt ja auch ganz viel mit Aromen und auch mit Food Pairings. Also zumindest habe ich das irgendwann mal mitbekommen. Irgendwo habe ich das mal gesehen.
Ja, definitiv. Melbourne an sich ist ein ziemlicher Melting Pot.
Ja.
Was verschiedene Kulturen angeht.
Ja.
Australien ist ein Einwanderungsland.
Ja, klar.
Wenn du überlegst, dass in Australien 24 Millionen Menschen wohnen. Davon wohnen 6 in Melbourne und 6 in Sydney.
Ja. Krass. Ist ja schon die Hälfte einfach in den 2 Städten von der gesamten Bevölkerung. Für das Riesenland vor allen Dingen, ne?
Ja, richtig.
Und das ist ja wirklich unfassbar groß.
Richtig. Und es war so, als ich mich mit den anderen Brennereimitarbeitern vor Ort unterhalten habe, haben sie es mir so erklärt, Australien ist ein Einwanderungsland, das im Grunde mit jeder großen Krise in der Welt ungefähr 1 Million Einwohner gewinnt.
Gewinnt?
Ja,
na klar.
An Flüchtlingsströmen sozusagen mit der Zeit.
Ja.
Also wenn, deshalb hast du gerade, nicht mehr, ich sage jetzt große Katastrophe, aber du hast zum Beispiel in Australien selbst mehr Sizilianer leben als in Sizilien inzwischen. Weil, also mit sizilianischen Wurzeln.
Ja.
Weil einfach da eine große Welle war, wo Sizilianer nach Australien sind.
Mhm.
Warum spreche ich jetzt Sizilianer an? Dave, unser Firmengründer, David Vitale, dessen Wurzeln liegen auch in Sizilien. Also er ist zwar First Generation Australia, aber seine Eltern kommen beide aus Sizilien.
Okay.
Du hast relativ viele Griechen auch. Du hast in Melbourne die höchste Anzahl an Griechen außerhalb Athens. Also in keiner Stadt der Welt leben mehr Griechen, also nur Athen hat mehr Griechen.
Nur Athen hat mehr, okay.
Nur Athen hat mehr Griechen als Melbourne.
Ja.
Du hast natürlich auch aus den 70er und 80er Jahren raus relativ große Bevölkerungsströme aus dem asiatischen Raum.
Mhm.
Und genau das trifft alles in Melbourne zusammen, was die Kultur angeht, was das Essen angeht, was die Kulinarik angeht.
Mhm.
Und deshalb ist auch Melbourne immer ein großer Punkt, eben auch was das Essen angeht. Also du kannst da wirklich die krassesten Läden überhaupt die krassesten Fusion-Küchen überhaupt. Und das ist eben das, was eben auch uns ein Stück weit repräsentiert. Wir sind eine Brennerei in Melbourne. Das ist auch bei uns zum Beispiel, das ist uns sehr wichtig. Wir wollen von Anfang bis Ende Melbourne born and bred sein.
Ja.
Wir könnten in Australien die Spielerei machen, unsere Fässer in den Dschungel zu legen, ins Outback zu legen, aufs Great Barrier Reef zu legen. Wir könnten ja in Australien, wir hätten alle Klimazonen, die wir haben möchten.
Ja.
Gibt Brennereien, die machen das, und das ist auch deren Intensität, und das ist auch super so.
Ja.
Beispiel Israel. Aber wir wollen Melbourne born and bred sein. Wir wollen diesen Melbourne Charakter haben, wir wollen deshalb auch unsere Four Seasons in a Day.
Ja.
Und wollen deshalb eben auch diese Kulinarik-Welt von Melbourne ein Stück weit in die Welt tragen. Und deshalb, und natürlich, Rotwein Whisky lässt sich ziemlich geil mit allen Speisen kombinieren, mit denen du auch Rotwein kombinieren kannst.
Magst du Whisky zu Speisen direkt?
Kommt drauf an. Ich mag's mit, also ich mag Speisen mit Whisky. Also ich mag Speisen zum Beispiel, ich habe mal mit dem Fortis in als Grundlage für eine Soße.
Ja, okay. Das ja.
Solche Dinge auch dazu.
Ich meine jetzt so als ganz, Begleitung.
Als Begleitung, ja. Kommt drauf an. Also funktioniert mit uns dann relativ gut.
Ja.
Weil du durch die Rotwein-Aromatik mitspielen kannst. Mhm. Ich mag zu Speisen sehr gerne, aber mir ist es mehr dazu. Also was ich gerne mag, ist den Whisky eben im Gericht und dann dazu trinken.
Ja.
Dass du praktisch diese Wiedererkennungswert hast.
Okay, verstehe ich.
Dass du praktisch den Whisky aus dem Gericht rausfinden kannst.
Ja. Nee, ich habe gerade, ich glaube, so wirklich als Degestiv geil.
Ja.
Ja. Kann man auf jeden Fall, oh ja.
Mit einer Schokolade und Abfahrt.
Ja. Bumm, ja, ne? Mega. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe gerade noch die Idee gehabt, tatsächlich vielleicht mal so die Weinfässer, also beziehungsweise den Wein aus den Fässern zum Gericht und dann vor oder danach so ein Whisky, der eben aus den Weinfässern kommt. Das, glaube ich, ist auch eine geile Spielart, was man machen kann. Würde wahrscheinlich auch ganz cool funktionieren, wenn man das Ganze so zusammenkriegt. Aber wenn du sagst, Yalumba, Wein zum Beispiel zum Hauptgang und dann zum Nachtisch im Endeffekt, bumm, zack, schön Star Wars.
Jetzt nicht unbedingt Octavius, weil dann haust du dir so ein bisschen die Kosten vom Dinner durch die Decke, aber ja. Wenn die Flasche Wein schon 150 Euro kostet.
Ja, musst du halt, das ist dann halt ein besonderes Dinner. Ja, das ist dann halt so. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, und wenn die tatsächlich viele, es muss ja jetzt nicht der Octavius sein, sondern es könnte ja auch ein anderer.
Der klassische Shiraz.
Genau.
Klassischer Cabernet, klassischer Pinot.
Ja, genau. Das würde ja sicher auch funktionieren und ist auf jeden Fall cool. Weil ich tatsächlich bei Hauptspeisen bin ich nicht so ein Fan tatsächlich von Whisky beim Essen. Ist mir zu viel. Ist mir dann,
okay.
Also ich mag mich dann auf die Speisen konzentrieren und dann ein Glas Wein ist dann schon
dieses,
das höchste
der Gefühle. Ich mag dieses Wiederfinden. Ja.
Ja, am liebsten Wasser. Ja, aber ansonsten stimmt so, im Dessert wiederfinden. Ich kann mir auch, obwohl dafür ist es schon wieder zu schade, zumindest wenn ich hier den Octave Barrels habe, den würde ich zum Beispiel nicht verkochen, weiß ich nicht.
Yes.
Ihr seid auch viel in Bars zu finden, inzwischen, oder wie sieht's da aus?
Ja.
Oder seid ihr wirklich so fokussiert auf den Einzelhandel?
Nee, wir sind, offen ist das der falsche Begriff dafür, aber wir sind definitiv auch in den Bars zu finden. Mhm. Das ist definitiv so. Klar, mit Leftfield hast du auch ein Produkt, was in den Bars dann natürlich gut auf Arbeit werden kann,
ja.
Weil du einfach einen Twist auf klassische Drinks machen kannst mit einer anderen Nuance, sag ich mal. Mhm. Wie ich vorhin auch gemeint habe, alles, was du klassisch mit Bourbon Drink machen kannst, ob das ein Old Fashioned ist, ein Manhattan, ein Sour,
ja.
Das Ganze dann mit dem Leftfield gemacht, wo du diese Rotwein-Aromatik noch mit reinspielen kannst.
Mhm.
Unfassbar spannend. Leftfield, also ich liebe den New World Sour.
Der ist dann quasi mit Leftfield?
Genau.
Deswegen, okay.
Also New York Sour ist ja ein Sour gefloated mit Rotwein.
Ja.
Jetzt machst du New World Sour, das heißt, du nimmst australische Rotwein und Leftfield, dann hast du einen New World Sour.
Ah, aha. Danke.
Ja, genau.
Sehr gut.
Oder auch jetzt, ich sage das jetzt, funktioniert nur aus meiner Sicht wirklich nur mit Leftfield und habe ich auch viele Barkeeper, die mich erst angucken und sagen, ob ich noch ganz sauber bin. Nämlich Left Field Tonic.
Ah, okay.
Funktioniert mit keinem anderen Whiskys. Probier es da im Aus. Funktioniert nicht. Funktioniert aber mit Left Field.
Ja, wir geben hier die Flasche gleich mal an der Bar ab. Und lassen uns das dann gleich mal.
Mach mal.
Wir fragen mal, ob das funktioniert.
Left Field Tonic, Grapefruit Wedge dazu, dass du ein bisschen eine Säure dazu auch hast.
Okay.
Mhm. Abfahrt.
Ja,
Grapefruit. Läuft gefährlich gut.
Oh oh. Nein, sehr cool. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, auch für Cocktails, weil zumindest beim Left Field eine ähnliche Aromatik wie auch ein bisschen bei Bourbon da ist tatsächlich. Ein
bisschen mehr die Süße da.
Genau.
Und dann eben aber diese Bärigkeit dazu, die der Bourbon eher nicht hat.
Ja, das stimmt. Und da überlege ich gerade einen, nicht Boulevardier, sondern einen...
Was Boulevardier ist, Negroni mit Whisky.
Ja, wir lassen aber den Campari weg.
Okay.
Ich komme gleich drauf. Manhattan.
Ja, okay. Ja, wenn man, ja, okay.
Natürlich ist es
Manhattan. Natürlich, ne?
Ja. Also wenn wir nur noch Wermut und den Whisky haben, dann haben wir im Endeffekt Manhattan draus gemacht.
Ja.
Und ein bisschen noch von dem Bitters dazu.
Genau.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Kommt
richtig gut.
Weil ich sag schon wieder andere und tatsächlich, aber das macht mir überhaupt nichts aus. Weil man wirklich die beides so ein bisschen schmeckt. Man schmeckt diesen, also man hat so ein bisschen wie Wermut schon bei einem puren, jetzt bei den Single Casks zumindest, beziehungsweise auch bei den mit ein bisschen mehr Volumenprozenten. Und man hat eine Erinnerung ein wenig an Wermut und man hat das Bittere ein wenig von dem Bitters. Das kommt schon fast einem Manhattan in der Flasche entgegen, durch den Rotwein tatsächlich. Das auf Eis, natürlich nicht ganz, ja, aber von der Aromatik her geht das schon ein bisschen in die Richtung.
Definitiv. So, machen wir noch einen letzten Whisky?
Das klingt ausgezeichnet.
Das ist nur die Frage, du bist jetzt der Entscheider.
Ich bin der Entscheider?
Du bist der Entscheider. Ich würde sagen, wir bleiben bei den Single Casks.
Okay, sehr gern.
Jetzt ist die Frage, wir hätten die Möglichkeit, ein Fass, das noch nicht veröffentlicht ist, zu probieren?
Ja.
Ein Fass, das es zu kaufen gibt und aus meiner Sicht aktuell im Handel das beste Star Wars Single Cask ist, das du bekommst.
Okay.
Oder ein Fass, du hast ihn vorhin auch schon angesprochen, der kein Rotwein ist, sondern ein Pera.
Ja.
Und das erste Kirsch Single Cask war in Deutschland, das ich vor kurzem privat bei einem Händler wiederentdeckt habe und deshalb ihm so gesagt habe, wie viel hat er denn noch? Und sie ihm eventuell abgekauft habe, einfach nur, weil ich ihn an meiner eigenen Bar vermisst habe, weil er leer gegangen ist.
Ja.
Und ich super happy war, ihn wieder zu finden.
Sehr cool.
Das wären die drei Möglichkeiten, die werden.
Ich bin natürlich immer offen für Neues und würde definitiv den noch nicht vorhandenen Fassproben, allein weil die Flasche cool aussieht, probieren wollen.
Für den geneigten Hörer, es ist einfach eine 20cl Sampleflasche, ist jetzt nicht.
Ja, immer wenn man solche Flaschen sieht, das muss man probieren, weil da ist der heiße Scheiß drin. Weiß doch jeder. Aber die Frage ist, hast du noch ein Glas? Oder brauchst du ein neues?
Ich habe noch ein Glas, ja. Ich dachte, weil du da drüben zwei neue hingestellt hast.
Alles gut. Achso, wollen wir zwei neue nehmen?
Nö, alles okay. Gut. Brauchen keine neuen zu nehmen. Brauchen nur Wasser.
H to the Iso. Ach nee, das war was anderes. Sehr, genau. Sehr gut. Ich bin gespannt. Und das ist jetzt, hast du das aus Australien mitgebracht oder haben die es geschickt?
Nein, es ist, wir haben ein Zwischenlager, also wir haben, also Star Wars selbst hat, wir haben ein Lager in Amsterdam. Da schicken wir alles rüber von Australien und von dort aus verteilen wir es dann in Europa.
Und gebottelt wird aber in Australien?
Gebottelt wird in Australien, ja.
Okay.
Wird in Australien?
Ja.
Nur das ist, jetzt war ich ein bisschen sehr, sehr geizig. Also ich war nicht geizig, sondern aus der kleinen Flasche schenkt sich ein bisschen.
Aber jetzt warst du sehr großzügig.
Ein ganzer Kaldank, Schabi, würde ich sagen. Das schaffst du schon. Was wir jetzt hier haben, ist ein Fresh Fill French Oak Red Wine Barrel. Genau.
Also für euch zum Mitschreiben. Das ist französische Eiche mit australischem Rotwein befüllt. Sehr gut. Ich lerne schnell. Das werde ich jetzt auf jeden Fall so schnell nicht mehr vergessen. Wunderbar. Darf ich sagen, dass wie alt er ist?
Ich glaube, das Alter steht da gar nicht drauf. Das Alter kann ich dir nur sagen, ist nämlich 4 Jahre und 1 Monat. Ich glaube nicht, dass das Alter draufsteht. Du hast ja nur ein Bottle-Datum, aber kein Ding-Datum.
Stimmt.
Steht kein nur ein Bottle-Datum? Destillationsdatum.
Okay.
Genau, abgefüllt mit 56,1.
Ja.
Genau. Der ist, genau. Warum ich das seit Fassproben habe, ist nämlich, dass ich zurzeit in der Auswahl bin, mir eine Ambassador Choice auszusuchen.
Für dich?
Also nicht für mich privat, leider.
Nein, aber von dir.
Von mir, ja.
Das ist cool.
Ja, genau. Das ist so der Plan, dass mir so ein Fass zu haben, was als Ambassador Choice dann eben auch nur bei mir gibt. Und vielleicht 2, 3 ausgesuchte Läden, die ich besonders gern habe.
Ja.
Genau. Auf Messen. Das ist einfach ein Fass, dass ich was auf den Messen einfach dabei habe immer.
Kann ich dann ins schwarze Schaf gehen und bekomme den?
Sehr wahrscheinlich.
Grüße gehen raus an. Wie heißt das?
Sven
Goller. Mit dem habe ich mal einen wunderschönen Abend verbracht, mit dem netten Mann. War ich hier in Leipzig und eine gute Freundin von mir, die hat früher für Diageo gearbeitet und die World Class Veranstaltung gemacht. Und Sven war hier in Leipzig als Juror.
Okay.
Und ich hatte eine famose Nacht mit ihm und noch ein paar anderen Barkeepern.
Mit Sven hatte ich einige
famose Nächte. In der Rorschach-Bar aber.
In der Rorschach-Bar.
Also ich habe mit Sven schon das geschafft, was du leider noch jetzt immer noch nicht geschafft hast.
Ja.
Und
bin
wir
das
haben
zweite Mal meiner Whisky-Karriere in Leipzig.
Ja.
Ich wollte zweimal abends in die Rorschach-Bar gehen. Und zweimal hat die Rorschach-Bar an diesem Abend aus Gründen geschlossen.
Ja, das ist wirklich schade und das sind wirklich Gründe, dafür kann eigentlich keiner was.
Da kann keiner was dafür. Ja, beim ersten Mal war einfach Urlaub, ohne dass es irgendwo stand.
Bei Facebook steht es immer.
Facebook, okay.
Aber das ist das Einzige, es gibt nichts anderes. Es ist so das Einzige, was so, die haben halt nicht so Bock auf Social Media und tatsächlich ist es viel Hörensagen.
Ja, und gestern Nacht stand ich nämlich auch vor der Rorschach-Bar, wollte noch einen Drink nehmen und dann war leider aus Krankheitsgründen geschlossen.
Ja.
Also ich und die Rorschach-Bar, eine Liebesbeziehung wie keine andere.
Kommt noch. Das kommt noch.
Ich freue mich wahnsinnig drauf.
Ja, das wird cool. Genau, und wir haben damals, fleißig Hanky-Pankys getrunken, dort in der Rorschach-Bar. Und das war auf jeden Fall ein witziger Abend zusammen mit dem.
Ja. Schwarze Schaf ist einer meiner absoluten Lieblingsorte.
Ich war noch nicht dort. Aber das liegt halt auch daran, dass ich, glaube ich, noch nie in Bamberg war.
Es gehört zu ändern und krieg mal hin.
Sehr gut. Ich war mal dort irgendwo in der Nähe im Urlaub. Lass mich kurz überlegen, wie das hieß. War das Iffeldorf? Wir waren auf irgendeinem mini-kleinen Ort in der Nähe von Bamberg.
In welche Richtung? Nördlicher, südlicher?
Ich glaube, ein bisschen östlich.
Östlich? Okay.
Irgendwo mitten im Wald gefühlt. Da war nichts rundherum. Und ja, genau so war es auch.
Strullendorf.
Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Es war ein Silvester im Nirgendwo. Das war ganz witzig.
Ich spare mir Kommentare.
Ja, besser ist.
Ich auch.
Nein. Aber ja, habe ich auf jeden Fall vor, mal nach Bamberg zu kommen. Irgendwann, irgendwie. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich mache ja immer mal mit meinem Papa und meinem Bruder so kleine Ausflüge und dann steht vielleicht auch Bamberg mal mit auf der Liste. Ich habe gehört, dort soll es auch Bier geben.
Höchste Brauereidichte der Welt.
Ich weiß. Obwohl, das weiß ich nicht. Ich hab ein Jahr in Portland gewohnt, in Portland, Oregon. Und die sagen das Gleiche von sich. Weil
aber die haben diese ganzen Microbreweries. Auf die Einwohner bezogen hat Bamberg die höchste Brauereidichte der Welt.
Das kann schon sein.
Wir haben teilweise Dörfer mit 200 Einwohnern und 3 Brauereien. Und drei Brauereien, nicht drei Leute, die im Keller
wie sich das gehört
auf einem alten Wurschkessel Bier brauen, sondern Brauereien.
Ja, okay, das ist krass. Aber dafür, was gibt es denn für bekannte Bamberger Biermarken?
Mars, Kaiserdom, Schlenkerler.
Ah, okay, das ist das Einzige, das ich jetzt kenne.
Mars bekommst du fast überall?
Mars?
Marsbräu.
Okay.
AU. Das ist Hauptbier von denen heißt U. Und wenn, also das ist die kürzeste Bierbestellung der Welt.
AU. Ja, geil. Das stimmt.
AU. Kaiserdom ist relativ deutschlandweit vertreten. Du hast, wenn du in den fränkischen, also in den Bamberger Raum. Die Sache ist halt, es ist relativ, ja, natürlich auch regional geprägt. Eine meiner absoluten Lieblingsbrauereien bekomme ich nur im Landkreis. Also die liegen zwar oft, also die sind offiziell schon Landkreis Forchheim, aber die bekomme ich wirklich nur so Landkreis Forchheim, bisschen Landkreis Bamberg rein. Und trotzdem machen die viel Bier.
Okay. Ja, wird wahrscheinlich viel im Landkreis getrunken.
So, es gibt andere Landkreise, da gibt es halt dann den Schnaps, bei uns gibt es halt das Bier.
Grundnahrungsmittel ist ja auch in Ordnung.
Ja, richtig.
Und
so wie Whisky-Läden in der Pandemie Läden des Tages Bedarf waren.
Das stimmt. Merkt man das eigentlich? Du bist ja ab und zu mal in dem einen oder anderen Whisky-Laden. Haben die jetzt mehr oder weniger Konjunktur nach der... Also ich würde jetzt mal ab jetzt, ich läute das jetzt mal ein, ab jetzt ist nach der Pandemie, haben die jetzt mehr oder weniger Umsätze zu tun, Kundschaft. Man hört von einigen, die es dahin gerafft hat. Man hört von einigen, die das Geschäft ihres Lebens machen. Ich habe gerade kein Mittelding.
Ich irgendwie. Glaube, das ist die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Was ich so, das ist jetzt auch völlig jetzt einfach nur von meinem Empfinden raus. Ich glaube, wir sind ähnlich auf dem Niveau, wie wir vor der Pandemie waren. Dass die Leute ähnliche Zahlen schreiben wie vor der Pandemie. Mhm. Und das ist ein Stück weit, dass es manche schaffen und manche nicht, ist halt leider so.
Was glaubst du, wo die Reise hingeht?
Wenn ich das wüsste, würde ich Lotto spielen.
Ich meine allgemein, wenn wir so vom Whisky-Markt sprechen, denkst du, die Preise werden weiter steigen, denkst du?
Ich glaube, wir beruhigen uns gerade ein bisschen.
Ja?
Ich glaube, dieser Run, wir haben es vorhin privat schon im Gespräch gehabt, dass es Abfüllungen gab. Die haben 90 Euro gekostet, dann wurden die mal für 1.000 Euro gehandelt und jetzt sind sie wieder auf 400 Euro. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns irgendwo... springt doch nicht so hoch. dass wir uns irgendwo wieder am normalen Level einpendeln. Mhm. Vielleicht nicht auf dem Level, wie wir es kennen, sag ich mal. Dabei ist bei mir kennen... durfte meine erste Flasche legal 2013 kaufen.
Okay.
Ich glaube, auf das Niveau werden wir nicht ganz zurückgehen, befürchte ich.
Also, denke ich auch nicht.
Du hast vorhin Highland Park 18 angesprochen. Meine erste Flasche, die ich mir jemals selbst gekauft habe, war ein Highland Park 18.
88 Euro?
85.
Ah, sehr gut. War knapp. Ich habe nicht meine Flasche Highland Park
18. Nein, 65.
65?
Ja, genau. An meinem Geburtstag. An meinem 18. Geburtstag bin ich in den lokalen Getränkehandel und habe für 65 Euro die Flasche gekauft. Definitiv.
65 Euro?
Ja.
Das ist ja geschenkt. Da hätte ich gleich eine Kiste mitgenommen, wenn ich jetzt wüsste.
Wenn ich jetzt wüsste, hätte ich auch ganz andere Sachen gekauft.
Ja, das stimmt.
Ja. Frage nicht, wie viele Paletten Glenfurnach nach 15 ich im Keller stehen hätte. Hätte ich gewusst, was?
Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ja.
Also. Oder ich meinen Eltern aufgetragen hätte, vor meiner Geburt bitte McKellen zu kaufen. Hätte ich mal gewusst. Also.
Es hätte ja gereicht, jedes Jahr bis zu deinem 18. Geburtstag eine Flasche 18-Jährigen, ne?
Ja. Ja, du, da wäre Studium und Führerschein und
Haus.
Und erstes Auto bezahlt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, ich denke auch, so gerade beruhigt sich so ein bisschen. Man sieht das in der Auktion auch, dass da die Preise nicht mehr so hoch schlagen. Man sieht das in den Shops, dass die 1.000.000. Signatory mit extra Label abgefüllte Flasche jetzt inzwischen auch mal
einen Tag hält.
3 Tage durchhält, genau. Und nicht halt sofort am ersten Tag weg ist. Man sieht, dass bei Marco Bonn die Flaschen auch mal für 4 Stunden und nicht nur für 1 Stunde zu kaufen sind. Ne? Jetzt ein bisschen übertrieben natürlich
bei
gesprochen.
Bei Marco kauft man Flaschen? Ich kaufe bei Marco immer nur Kekse.
Touché. Ja, dass die Kekse tatsächlich nicht gleich von Krümel aufgemuffelt sind. Und so ein bisschen kommt Beruhigung rein. Aber ist halt die Frage, wie lange und was auch passiert gerade so. Ne? Also wenn man, ich habe letztens bei Whisky Experts irgendwo gelesen, dass insgesamt vor allen Dingen auf dem Zweitmarkt das Niveau total runtergeht. Vor allen Dingen für teure Abfüllungen bleibt es zwar stabil, aber es steigt halt nicht mehr so krass. Mhm. Ja, also aktuell ist es stabil. Für die Abfüllungen, die jetzt alt sind und eher dem normalen Spektrum zuzurechnen sind, die fallen sogar. Von daher, ich bin mal gespannt. Ist Starboard inzwischen schon auch so ein Spekulationsobjekt?
Nicht bei uns, bin ich ehrlich. Nicht bei uns. In Australien ja.
Okay.
Also in Australien ist einfach ein anderer Hype. Also es ist unser größter Markt. Aber zum Beispiel unser Ginger Beer Release kann man bei uns sehr entspannt kaufen.
Ja.
In Australien halten die 5 Stunden.
What?
Ja.
Krass.
Und es wurde jetzt besser, weil wir natürlich auch mehr produziert haben in den letzten Jahren, also mehr Gingerbier auch produziert haben. Mhm. Story dazu ist, wir produzieren unser eigenes Gingerbier, lagern es ein Jahr in Whiskyfässern, lagern dann wieder für ein Jahr Whisky im Fass, kriegen deshalb die Gingerbier-Aromatik rüber. In Australien Gingerbier ein größeres Thema wie bei uns. Das war die Kurzzusammenfassung. Ich kann sie auch, wenn jemand Interesse hat, privat noch länger zusammenfassen. nur, ich glaube, wir rennen so langsam auf die 2 Stunden zu.
Wir sind schon drüber. Ja, locker.
Jetzt muss ich nachgucken, wie lange die Folge mit Jens war. Damit wird vielleicht die noch knacken. nein. Die Folge habe ich 2-mal gehört, nur dass es an der Stelle auch erwähnt ist.
Ja.
Aber man kann auch Jens einfach stundenlang zuhören.
Ja, das stimmt. Aber zurück zum Gingerbier.
Das ist jetzt, was wir aktuell haben, Auflage Nummer 7. Mhm. Also das Auflage Nummer 5 war noch wesentlich geringere Auflage. Da war es auch noch eine 0,5 Liter Flasche. Jetzt ist es auch eine 0,7.
Ja.
Und bei der 5er war es in Australien wahrscheinlicher, in Harvard reinzukommen, als eine Flasche Gingerbier zu bekommen.
Ja, geil.
Weil wir haben die Flaschen verlost. Also wir haben halt eine Auktion. Du konntest dich eintragen,
in dass
du
eine Flasche
mit ja. Ballot. Genau, das war das Wort, das ich gerade gesucht habe.
Ja.
Und wir hatten 200.000 Eintragungen auf 2.000 Flaschen.
Ah, niedlich. Sehr gut. Aber dann, das ist ja dann auch wieder cool, dass die Australier selbst, ja, in Anführungszeichen, ihr eigenes Produkt wirklich so krass feiern.
Definitiv. Ist in Australien relativ hype drum. Inzwischen haben wir es geschafft, dass über 50% des Domestic Whiskys Verkäufe in Australien, also wirklich australischer Whisky in Australien, über 50% des Marktes sind inzwischen Starboard-Verkäufe.
Krass.
Ja. Und wir sind nicht die größte Brennerei.
Ja, aber das liegt halt auch an wahrscheinlich gutem Marketing, geile Labels und geile Whiskys einfach.
Ein guter Preispunkt im Vergleich für Australien.
Okay. Ist sonst teurer?
Ja. Also Australien zum einen eine heftige Steuer.
Ja.
Also eine Flasche Twofold, 30 bei uns, selbes Niveau wie Leftfield, kostet in Australien 70 australische Dollar. Mhm. Das sind knapp 60 Euro. Mhm.
Doppelter Preis, oder?
Genau. Ja. Und das ist nur Steuer. Mhm. Krass. Und das muss man zurechnen, bei uns kommt noch der Versand dazu. Also so mal knapp um die Welt. Was da an Steuer wirklich am Ende des Tages rein.
Krass.
Und damit sehen wir aber immer noch krass unter dem Preis, was andere Brennereien aufrufen.
Ja, also wenn wir einen deutschen Whiskyhändler haben, der weltweit versendet, dann könnte es sein, dass ich, wenn ich meinen Whisky aus Australien nach Deutschland schicke und dann aus Australien in Deutschland bestelle, günstiger ist. Ah nein, den müsste ich Steuern nachzahlen wahrscheinlich, wenn ich ihn importiere.
Ja.
Da habe ich gerade nicht dran gedacht, das war dumm.
Yes. Genau. Also außer du schaffst es einfach massenweise als Geschenke zu deklarieren und die durch den Zoll durchzubekommen, ohne dass was passiert.
Nein, du musst es anders machen. Du musst es als Umzug deklarieren.
Als Umzug?
Als Umzug ist steuerfrei.
Guter Punkt für meinen Schottland-Besuch. Ich ziehe von der einen Woche in Schottland nach Deutschland um. Das passt top.
Nee, müssen aber, die kontrollieren schon, die Flaschen müssen halt offen sein und dann ist ein Umzug.
Ha. Also kann ich trotzdem damit meinen Bowmore Handfills den Urlaub
Ich hatte das Problem, ich habe ein Jahr in den USA gelebt und wollte ganz, ganz viele Sachen mitnehmen und habe mir überlegt, so scheiße, wie machst du das mit dem Zoll? Dann habe ich mich ein bisschen belesen. Dann habe ich festgestellt, okay, wenn du umziehst, brauchst du keinen Zoll bezahlen, weil wenn es gebrauchte Sachen sind, die du halt schon verwendet hast. Ich habe mir da, keine Ahnung, ich bin da hingeflogen, hatte zwei Koffer dabei. Einer war leer, der andere Koffer, der war gefüllt mit drei T-Shirts. Und dann habe ich das Jahr da gelebt und habe natürlich meine Sachen, die ich mir in dem Jahr erworben habe und auch tagtäglich getragen habe, quasi irgendwann wieder mit nach Deutschland genommen. Und das zählt als Umzug. Und so war das auch mit meinem Football, so war das mit meinem Basketball, den ich dort irgendwie gekauft habe, mit meinem iPod, mit dem Computer und so weiter. Das war ja alles Bestandteil meines täglichen Lebens dort. Was ich halt dort erworben habe und dann mitgenommen habe. Und dann ist es ja in Ordnung.
Ja, okay.
Wenn du das, wenn du dort ein bisschen, wenn du jetzt einen Monat in Schottland bist, weiß ich nicht, wie das da ist. Da hast du wahrscheinlich keinen Wohnsitz in Schottland.
Nee, ehrlich.
Könnte sich aber kurz lohnen.
Und es ist auch eine Woche, nicht mal ein Monat.
Ja, nein, nein. Aber das ist, glaube ich, entspannt, weil wenn du in Schottland bist, lohnt sich das ja eigentlich gar nicht, Whisky zu kaufen.
Nein.
Weil es auch wieder viel teurer ist. Es sei denn, du hast so Distillery Exclusives, da kann ich tatsächlich Klein Liege empfehlen. Ja, bezahlst du, glaube ich.
Wir gehen mit in die Spacer.
Was willst du denn da?
Es ist mein erster Trip nach Schottland, es ist der Freund, mit dem
aufgeregt?
Ich. Ja.
Fahrt ihr mit der Company oder fahrt ihr privat?
Völlig privat. Ich völlig privat.
Okay.
Völlig privat.
Ja.
Ich gehe mit einem Freund, eben, den ich im Forum kennengelernt habe, der zwar mir aus derselben Heimatstadt kommt, aber den ich im Forum kennengelernt habe. Genau, wir fahren und noch ein Freund von ihm oder Kollege von ihm, wir fahren zu dritt und haben ein kleines Häuschen in Kiew.
Ja.
Also 500 Meter von Stoffweiler weg.
Schönste Brennerei.
Und von dort aus tingeln wir da ein bisschen durch die Space Side.
Ja, fahrt ihr mit dem Auto oder fliegt ihr?
Wir fliegen.
Okay, also ja.
Wir fliegen.
Edinburgh oder Glasgow?
Aberdeen.
Aberdeen?
Ja.
Ja, ist eigentlich das Nächste. Stimmt, wenn du einmal oben bist, brauchst du ja noch rüberfahren.
Ich habe mich innerhalb der Company eben befragt, was haltet ihr für am sinnvollsten.
Ja.
Und da war so, damit du Linksverkehr vernünftig, also mal reinkommst, keine 6 Stunden fahren, sondern einfach mal nur 1,5.
Ja.
Und deshalb dann Aberdeen.
Ja, ja, für mich war es sehr entspannt, Linksverkehr zu lernen, indem ich mit dem Linkslenker auch hochfahre. Das heißt, ich bin dann in Newcastle von der Fähre runter und hatte aber alles gleich außerhalb die Straßenseite. Und es war relativ entspannt, muss ich sagen. Wir sind dann gleich irgendwie.
Das ist genau das, dass ich auch sagen, nehm ein Auto von dort einfach, damit du schon auf der richtigen Straßenseite bist.
Ja.
Und genau, deshalb Aberdeen und dann.
Okay. Sehr cool. Aberdeen echt auch schön.
Claire Cadham steht auf dem Plan, Claire Ehrliche steht auf dem Plan.
Natürlich.
Und dann noch, wo es uns sonst noch hinschlägt.
Was ich empfehlen kann, tatsächlich auch Aberlour, die Distillery Tour ist cool. Also zumindest als ich dort war. Das war schön, ist ja dann auch direkt ums Eck im Endeffekt. Ja, Speyside hast du, glaube ich, genug zu tun.
Ja, definitiv. Und für den ersten Trip eine Woche, weißt du.
Ja.
Wir fliegen Samstag hin und kommen die Woche darauf Freitag zurück.
Ja.
Donnerstag zurück, Freitag zurück, weiß ich gar nicht genau.
Ja. Nein, da
habe ich hab Samstag, Sonntag wieder Tasting, das ist alles, was ich weiß.
McKellen? Also, wollt ihr McKellen sehen?
Schon.
Bestimmt, würde ich mir angucken.
Man muss schon, oder?
Das Hobbit-Ding.
Man muss eigentlich schon hin.
So ein Foto vor den, wie heißt das, Easter Elchies Haus, würde ich auf jeden Fall machen. Habe ich damals nicht gemacht, da ärgere ich mich echt drum. Muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Ja. Blöd, muss ich nochmal nach Schottland, Mist.
Aber ist so unangenehm.
Ja, so unangenehm. Ja, ich überlege gerade immer schon, wenn das mal wieder klappt. Ich habe ja mit meiner Lebensgefährtin...
Du kannst Fahrer machen.
Oh, danke. Bezahlt ihr Flug und alles andere?
Nee.
Schade.
Aber du musst dich am Leihauto nicht beteiligen.
Nee, wir haben den Plan, irgendwann mal nach Schottland zu fahren und dann quasi erst machen wir eine Woche quasi, jeder macht sein Ding, ich Distilleries und sie wandern und dann treffen wir uns irgendwo und machen dann noch eine Woche gemeinsam. Das ist so irgendwann mal der Plan. Das wäre mal ganz cool. Müssen wir nur gucken, was wir mit den Kindern machen.
Ja.
Ja. Schauen wir mal.
Ich hätte einen Fahrer, aber mein Fahrer will nur eine Outlander-Tour machen.
Ah, geil. Geht so. Mhm. Das ist ja dann nur dieses
komische... Aber ich möchte meine Mutter nicht mit nach Schottland nehmen.
Lallybroch, Schlossbums. Mehr brauchst du ja nicht.
Ich habe da die Woche gegoogelt, was es da alles fertig gibt. Also da gibt's allein 4 Stunden Führungen durch Edinburgh nur für die Serie.
Natürlich, es wird mit allem Geld gemacht.
Wahnsinn.
Aber ich habe wir haben noch gar nichts übrigens zum...
ja, und ich habe das Glas schon leer.
Zur Fassprobe gesagt.
Sehr gut.
Leicht
abgeschweift. Ja.
Und der ist aber richtig auf der fruchtigen Seite.
Der ist richtig auf der fruchtigen Seite.
Der hat kaum Schokolade oder irgendwas.
Nein, das ist sehr viel Wein, sehr viel Beeren. Ja. Trotzdem ist derselbe Grundcharakter, sage ich mal.
Ja.
Aber der ist auch, dafür, dass es ein Fresh ist und ein First Fill und alles, auch nicht auf der, auf der, auf der würzigen Seite. Mm-mm. Wo French sagt, French ist meistens ein bisschen mehr.
Ich finde es krass insgesamt, wie ausbalanciert die sind, aber trotzdem so kleine Ecken und Kanten haben sie. Also nicht langweilig, aber ausbalanciert. Wollen wir noch was trinken? Fragt gerade. Wollen wir noch mal kurz gucken?
Ja, gucken wir noch kurz.
Wir gucken noch mal kurz in die Karte, was es denn hier so Schönes gibt.
Ich habe vorhin entschieden, jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Dann nehmen wir bum 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 da 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 da. Oh, ich glaube, wir nehmen 2 Porto Tonic. Super, danke. Bisschen entspannter. White Port and Tonic. Geht auf jeden Fall auch klar.
Easy.
Es war noch kein Sommer. Ah, ich habe letztens hier was Cooles probiert. Und zwar
kein Sommer, ja. Wir haben gefühlte minus 20 Grad draußen.
Aber Alter, ich war vor ein bisschen zu zeitig da, ne? Und
oder vielleicht haben auch andere Personen einfach eine Straßenbahnabfahrt.
Unabhängig davon war ich viel zu zeitig da.
Ja, sehr gut. Das macht mir noch ein schlechteres Gewissen.
Nein, gar nicht. Das kann ja passieren.
Ich bin eine Straßenbahnstation zu weit gefahren und musste dann zurücklaufen.
Das ist überhaupt nicht schlimm, aber dadurch, dass ja Olli krank ist,
ja.
Und ich lange arbeiten muss, ich wollte eigentlich noch mal heim und wollte irgendwie noch was Nettes mitbringen und irgendwie ein Sample, was wir uns noch gönnen, und das hat alles nicht geklappt. Zum Glück hast du ein bisschen Whisky mitgebracht, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, und bin dann nicht noch mal heim und bin direkt von Arbeit hierher gekommen und habe dann eine halbe Stunde zu früh, habe dann auf Olli gewartet, der hat mir dann die ganze Technik vorbeigebracht, und ich fand es dann aber auch doof, irgendwie schon reinzugehen. Da stand ich dann schön draußen erstmal hab die Kälte ein bisschen genossen, aber war absolut in Ordnung, also alles gut. Ich finde das eigentlich gerade ganz geil, dass es mal so kalt ist endlich.
Ja, das ist auch mal wirklich, wir brauchen mal wirklich die Kälte, damit auch alles abstirbt, weißt du?
Ja, und wir haben jetzt hier auch die wärmenden Sachen, das ist doch schön, ja. das ist doch wunderbar, sehr schön. So, ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Backstage weiter. Wir haben hier nämlich noch ein paar Flaschen stehen. Ich habe morgen leider keinen frei, aber das kriegen wir hin.
Ich auch nicht. Also ich muss bis um 12 Uhr spätestens das Auto wieder fahren können, weil da muss ich auschecken aus dem Hotel. Aber,
sehr gut, das kriegen wir hin. Nein, wir übertreiben es natürlich nicht.
Nein, so bist du denn. Alkohol in genussvoll genießen.
Das stimmt. Lieber Lukas, es war mir ein innerliches Kirschenpflücken. Schön, dass du da warst, dass du den Weg nach Leipzig auf dich genommen hast. Cool, dass es in Person geklappt hat und live und direkt hier in der Schauwaldbar. Das ist richtig cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Sachen, die du uns mitgebracht hast. Ihr Hörer werdet bald noch ein bisschen mehr hören, denn es gibt noch eine kleine Überraschung für euch, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal alles Gute. Viel Erfolg weiter als BA und auch für dich persönlich.
Dankeschön.
Bis hoffentlich bald.
Bis hoffentlich bald, ja. Danke für die Zeit und danke für die Möglichkeit. Und passt so. Olli, schade, dass du heute nicht dabei warst. Du hast ein bisschen was verpasst, aber das kriegen wir irgendwann anders hin.
Selber schuld.
Ja, kannst du es doch auch nicht sagen. Gute Besserung an der Stelle.
Von mir auch. Ihr Lieben da draußen, macht's gut. Tschüss.